Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Bus 33. Das ist euer Velo-Podcast, was nicht um Wattzahlen geht, sondern um Menschen und um Geschichten. Und zu so einer Geschichte sind wir jetzt her unterwegs. Jetzt lassen wir schnell. Achtung. Fisp. Genau, da gehen wir aber noch nicht raus. Wir bleiben noch eine Station drinnen. Wir gehen nämlich bis Brieg. Und in Brieg treffen wir jemanden, den wir euch dann noch schnell vorstellen. Jetzt sind wir noch im Zug unterwegs. Ihr habt es natürlich schon gemerkt. Und wir, das sind heute in dieser Zusammensetzung der Sam. Hallo Sam.
Grüß dich miteinander.
Schön, bist du dabei auf dieser Reise. Und der Jan.
Hallo zusammen.
So. Jetzt sind wir gerade zu Fisp und du, Sam, du kannst uns jetzt verraten, zu wem das wir gehen und uns ein paar Sachen über die Person erzählen.
Wir gehen zu einem Freund vom Podcast, muss man hier wirklich sagen. Wir kennen ihn schon relativ lang und wohnen noch aktiv auf der Piste unterwegs gewesen. Hat es immer frenetisch stöhnt, wenn er am Jan oder an mir vorbeigefahren ist. Ich glaube, dazu können wir nicht vielleicht noch fragen, ob er das mitbekommen hat. Wir haben es immer Mühe gegeben, weil wir sind immer sehr grosse Kilian Frankini-Fans waren. Und sind es eigentlich immer noch, weil er immer noch ganz ein toller Mensch ist. Und angefangen hat es ja bei ihm in diesem schönen Wallis, velofahrenderweise. Und ist nachher ein bisschen die Leiter auf vom Schweizer Radsport, BMC Development Team, dann im BMC Racing Team und ja, weitere Station wäre noch Groupama FDJ, also mit den anderen Schweizer.
Genau, und Küng und wer ist denn? Es war ein Jahr lang recht viel, etwa vier Schweizer gewesen, oder? Nochmal der Wally, ist noch Morabito, ist noch gewesen.
Genau.
Und
der Sebastian Reichenbach.
Sebastian Reichenbach, ja.
Und der Lini.
Und der Lini, es sind sogar fünf, stimmt.
Genau. Und nachher ist in seiner letzten Saison ist er beim komplizierten Namen, Achtung, Team Quebeca Next Hash. Das war eben nicht Next Hash, sondern es ist dann ein bisschen schwieriger geworden, glaube mit den Finanzen dort. Und ja, das hat wahrscheinlich auch einen grossen Einfluss gehabt auf einen weiteren Verlauf, beziehungsweise auf das Ende von seiner Karriere. Zudem später ein bisschen mehr.
Genau, wir wollen das nämlich ein bisschen rausfinden, ein bisschen rausgespüren. Er hat eben eigentlich verhältnismäßig sehr, sehr früh seine Karriere dann müssen beenden, weil er kein neues Team mehr gefunden hat. Mit Ende 20, wenn ich das richtig ausgerechnet habe, hat er kein Team mehr gefunden. Und wir wollen jetzt mit ihm wirklich reden über seine Karriere, wie das alles angefangen hat, seinen Werdegang und nachher vor allem eben auch über das plötzliche Ende und die Schwierigkeiten, die das mit sich bringt und vielleicht auch Chancen und Hoffnungen. Und genau. Und ja, wir haben eben gefunden, wir wollen zu ihm gehen und wir gehen jetzt effektiv zu ihm. Zu ihm hey, gell? Genau. Und das ist eben irgendwie in der Nähe von Brieg. Ich habe übrigens gesehen, wir fahren jetzt auf Brieg und dann müssen wir umsteigen auf einen Bus. Und wir steigen aus, gerade neben dem Schuttplatz vom FC Naters übrigens. Und ja, einfach weil ich auch noch ein bisschen Fußballfan bin, habe ich geschaut. Kleiner Fun Fact, vielleicht sagt es sogar euch etwas, der Trainer aktuell vom FC Naters ist der Johann Vogel.
Na,
sagt euch das noch etwas?
Ja.
Grandios. Ehemaliger Nazi-Spieler und ja, die spielen in der ersten Liga und in der allerobersten ersten Liga hat auch lange Kilian Frankini gespielt oder ist er gefahren. Und ihn können wir jetzt gehen besuchen. Jetzt würde ich sagen, müssen wir dann, bevor wir da zu Fisp losfahren, müssen wir dann auch noch alles zusammenräumen. Und wir haben da alles ausgepackt. Falls ihr wollt schauen, wie das aussieht, dann könnt ihr das natürlich auf unserem Instagram-Account. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, vielleicht ist es ja dann schon gepostet. Das müssen wir uns noch überlegen.
Auf jeden Fall. Also, checkt all die Instagram-Accounts, die ihr schon bis jetzt immer angeschaut habt. Und erzählt euren Nachbarn, dass es nicht nur etwas zu sehen, sondern auch zu hören gibt. Uns findet ihr auf den diversen Plattformen. Ich habe jetzt mal gesagt, Spotify und Apple Podcast.
Ich glaube, dort sind wir drauf. Genau. Dort könnt ihr uns hören. Und wir sind selber gespannt auf den Abend.
Ja, ich würde sagen, wir fahren los.
Thank you.
Bus 33.
Bus 33.
Bus 33.
Bus 33.
Das, was ihr da gehört, das ist ein wunderbares Fondue. Ja, genau. Der Jan ist da gerade am rühren. Wir sind hier in einer wunderbaren Walliserstube. Man kann es nicht anders sagen. Vor uns ein Fondue. Und für all die jetzt denken, Jesus Gott, nehmen die jetzt tatsächlich auf, währenddem dass sie essen? Ja, das machen wir. Aber wir haben extra jetzt schon über die Hälfte gegessen von diesem wunderbar feinen Fondue, wo wir dann noch schnell drauf eingehen. Das heisst, lang geht es nicht mehr. Aber wir hocken hier zu viert am Tisch, daheim beim Kilian Franchini. Kilian, schön. Dürfen wir da sein? Merci vielmals.
Schön, sind ihr drei in einem Abend hier zu Besuch bei mir.
Und wir sind ja angereist eben mit dem Zug und dem Bus und sind dann auf dem Weg daher vorbeigelaufen am Stadion vom FC Naters, wo wir schon darüber geredet haben. Kannst du uns schnell sagen, rein geografisch, wir sind in Naters, sage ich es richtig?
Genau, hier in Naters, ja, fast im Hauptsitz vom Oberwallis, also direkt neben Brieg. Und ja, ist sicher einer von den schönsten Orten hier im Oberwallis.
Darum bist du auch da. Und du bist von da?
Ich bin hier aufgewachsen, in Naters, aber ursprünglich eigentlich, aber Papa ist vom Gummers und fühle mich eigentlich ein bisschen wie ein Gummer. Aber hier in Naters Schule gemacht und hier daheim.
Und etwas müssen wir auch noch schnell klären. Das habe ich nämlich in der Vorbereitung neu mal aufgeschnappt. Du bist der einzige Veloprofi, der das Oberwallis je hatte. Ist das richtig?
Genau. Ich war bis jetzt der Einzige, der Erste gewesen. Und ja,
hoffen wir nicht der Letzte.
Hoffentlich nicht. Genau, momentan sind es ein paar Junge. Wird sicher schwierig für dich, für nachzukommen, Profi zu werden, aber wäre schön, wieso nicht?
Wir schauen auf deine Karriere, auf deine Geschichte, aber zuerst noch mal schnell zu diesem Fondue. Das ist wirklich sensationell. Was kannst du uns sagen über das Fondue, das du uns hier fein gekocht hast?
Also ich habe mir sicher sehr Mühe gegeben, auch drei ein super Walliser Fondue zu machen. Mit ein bisschen Knoblauch, guten Käse und ja, gut gewürzt.
Aber ist es eine Eigenmischung oder ist es von einer Käserei oder ist es, ja?
Ist ja von einem Detailhandler hier umeinander, genau, ja. Aber ist schon mit Walliser Käse.
Und ich habe mich bei der Anfahrt noch gefragt und dachte, jetzt wenn wir im Wallis sind und bei einem Profi sind, gibt es eine Regel im Wallis? Darf man nur mit Brot Fondue rühren oder ist zum Beispiel Herdöpfel ist das auch erlaubt? Oder?
Genau, das ist erlaubt. Also eigentlich, wir haben früher sogar immer noch Ananas gehabt. Hat jetzt mir persönlich nie so geschmeckt, aber eben vor allem schon Brot oder Herdöpfel, die ich gerne.
Lokales Gemüse und lokale Früchte, oder?
Aprikosen.
Genau, das wäre sicher eine Option.
Birnen habe ich auch schon gesehen.
Genau, ja.
Aber das ist schon erlaubt, Herdöpfel.
Das ist auf jeden Fall erlaubt.
Genau. Gibt es das No-Go? Etwas, wenn wir das jetzt machen, dass du aufstehst und auf den Balkon rausgehst und sagst, räumt jetzt ab und geht heim, kommen wir
nicht. Nein, das gibt es nicht. Also ihr dürft auch hier uns toben und mitgebrungen Gemüse auspacken und alles machen.
Wir hören um einen Bus 33. Ich will nicht sagen, dass wir in den Bildungsauftrag haben. Aber so Nuancen könnt ihr auch von uns mitnehmen. Basics. Walliser Fondue habt ihr jetzt gehört. Bitte haltet mich doch dran.
Genau. Das könnt ihr
So einen kulinarischen Bildungsauftrag haben wir schon ein bisschen, finde ich.
Jetzt müsst ihr schnell reden, weil ich da gerade das Brot noch angabeln.
Das ist eben auch etwas grundsätzlich, glaube ich, schon wichtig. He? Rühren, das muss man fleissig bei so einem Fondue. Das ist das, was ich immer mitbekommen habe. Und grundsätzlich ist es etwas wahnsinnig Geselliges, aber jetzt rein so ernährungstechnisch, jetzt geht direkt mal schnell Vollgas in so eine Profikarriere rein. Kann man da sagen, wie viel Fondue hast du dürfen essen? Weil es ist ja nicht jetzt so, dass es sagen wir, das leistungsförderndste ist.
Ja, um ehrlich zu sein, während der Karriere selber jetzt selten mal ein Fondue gegeben. Also es war wirklich eher Pasta-Reis gewesen. Und wie du gesagt hast, aber eher fettig, Käse. Nicht unbedingt das, was der Profisportler selten essen und essen während der Karriere. Aber dafür jetzt mehr Jetzt innerhalb von 2 Wochen das zweite Fondue. Also genieß es.
Das ist doch richtig, das ist doch richtig. Und da wir ja jetzt auch nicht Profis sind, 2 Mal eine Woche ist okay. Ja.
Ja. Aber was mich da noch wundern würde, weißt du, bist du auch selber lieb gewesen und hast nicht Fondue gegessen und einfach auch gemerkt hast, es tut mir nicht gut? Oder ist es mehr gewesen, weil du gewusst hast, es ist nicht gut?
Nein, sicher auch, eben, dass ich es selber gewusst habe, dass es nicht gut ist. Aber da eben, wenn du im Nachtag ein 4-5-stündiges Training hast, macht es nicht so viel Sinn. Oder ist nicht leistungssteigernd, wenn du jetzt am Vorabend ein Fondue essen.
Wir müssen es ein bisschen absprechen.
Wer kann reden? Entschuldigung.
Du hast gesagt, dass das einer von der Vorteile ist, sozusagen nach der Profikarriere ein Fondue essen können. Wir würden aber gerne sozusagen vorher anfangen, wo du noch hast dürfen, Fondue essen. Und du hast uns jetzt schon ein bisschen erzählt, dass du hier bist aufgewachsen. Uns würde es natürlich wundern, wie bist du überhaupt zum Velofahren gekommen? Zuerst auch mal einfach Velofahren, wie wir die meisten Velofahren. Weißt du, ich weiß auch nicht, da auf einem Plätzchen. Aber wie hat das bei dir angefangen? Ist die Familie auch Velo gefahren? Oder wie bist du zum Radsport gekommen?
Also ganz am Anfang war sicher Papa der Grosstreiber. Also er war ein sehr ambitionierter Langläufer. Und im Sommer, kein Schnee, da ist er auf den Rollski gegangen. Ich erinnere mich gut, dass ich ihn da begleitet habe, wenn er am Rollski Läufe war, dass ich eigentlich den Namen oder ihm hinten an mit dem Velo begleitet habe. Und dann ist nachher weitergegangen über einen lokalen Bike-Cup, wo wir hier eigentlich gehabt haben. Mountainbike, wo wir, würde sagen, 7-8 Rennen pro Saison hatten. Ich war im Mountainbike-Team drin, aber immer am Montag, am Abend das Training hatte, hier in der Region. Und das hat eigentlich alles angefangen als kleines Hobby, wo ich eigentlich mit Freude an diesen Bike-Trainings dabei war. Wo nachher die Trainer waren, die technisch jedoch nicht unbedingt meine Lieblingssache war, zu biken.
Und hast du aber gleich dann schon irgendwie gemerkt, du hast das Talent? Hat es den Moment gegeben?
Den eigentlich noch gar nicht. Also es war nachher eigentlich der so ein Bike-Göb-Abend, wo eigentlich der Blatter Jens damals ein scheiß Projekt hat vorgestellt hat, aber dass er ein Rennvelo-Team gründen mit 15 junge Nachwuchsfahrer in unserer Region. Und auch da war es eigentlich am Anfang ein Hin- und Anfahren gewesen. Also wirklich eher einer von den Jüngeren gewesen. Aber auch eben die, die im gleichen Jahr sind, waren sicher alle stärker gewesen.
Und vielleicht nochmal schnell zum Dreh einhaken. Wie alt bist du ungefähr gewesen, wo die Bike-Rennen oder Training hast angefangen?
Da werde ich so um die 10 gewesen sein. Genau. Also
wirklich noch, wirklich
noch jung. Genau, einfach frei gekommen. Am Velofahren haben eben bei euch beim FC Nader vorher Fußball gespielt. Oh. Und irgendwann ist die Doppelbelastung durchgespielt worden und dann haben wir dann glücklicherweise für das Velofahren entschieden.
Genau. Und das Projekt mit dem Rennvelo-Club, das war dann so 2-3 Jahre später gewesen, oder wie?
Das war wahrscheinlich so mit 13, 14 gewesen, genau, wo das Team dann gegründet wurde. Am Anfang sind wir hier im Oberwallis, so hat es eben einen Rennvelo-Club gegeben und täglich hier nur im Oberwallis Rennvelo-Rennen gefahren. Zuerst wieder beides kombiniert, Bike und Rennvelo. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, eben, Bike bin ich technisch wirklich zu wenig versiert. Ich gehe jetzt voll auf das Rennvelo. Und dann, ja, da immer wieder stärker wurde. Genau, und eben, das Gute war, am Anfang bin ich wirklich hin und angefahren und habe immer nach oben an mich orientieren. Also es war nicht so, dass es mal nicht mehr weiter gegangen ist, sondern eben die Freude nie verloren.
Und eben, um das alles kann einzuordnen, du bist 1994 geboren und das heisst, wir sind so Mitte, Ende Nullerjahre jetzt, oder? In der Geschichte.
Genau, das ist so.
Ja. Und habe ich richtig gerechnet, wo es nicht meine Stärke ist. Aber das schaffe ich noch nicht. Ist das auch eine Phase gewesen, wo du auch viel Velo oder Radsport geschaut hast im Fernsehen und Idol hast gehabt oder jemandem nachgefahnet oder, ja?
Genau, erinnere mich sicher auch noch an die Tour de France, die ich damals sicher im Fernsehen geschaut habe oder wo ich weiss, dass wenn Tour de Suisse hier im Oberwallis war, weiss ich noch, sind wir einmal über Mittag, ist Tour de Suisse unten ein Fisch der Start gewesen. Habe ich auch noch ein Foto, das ich da mit den Profis von Fonac durfte ein Foto machen von damals. Also wirklich an die Zeit, die mich erinnern, was sicher auch ein Highlight war.
Und hat es so Idol gegeben? Gewisse Farben, die du hast aufgeschaut?
Später, was mich erinnere, war sicher eben die Schleckbrüder, wo ich ja, gefähnt habe für die an der Tour de France oder auch Tour de Suisse. Genau, die zwei, die sicherlich immer ein bisschen das Highlight waren, wenn die gefahren sind.
Und du hast vorhin gesagt, eben beim Mountainbiken hast du wahrscheinlich relativ gleich gemerkt, dass das Technische vielleicht nicht das ist, was dir am meisten zusagt. Aber hast du schon als Kind bist du schon gerne raufgefahren? Weil du bist ja dann eigentlich so ein, ich glaube schon sagen, so ein klassischer Bergfahrer-Typ später gewesen. Ist das als Kind auch schon bei dir? Und ist halt auch hier, sind Berge nicht weit, ist das von Anfang an schon so gewesen bei dir?
Genau, also ich kann mich auch erinnern, als Junge bin ich viel am Abend an der Schule, wenn die Hausaufgaben durch waren, mal hier gestartet und einfach Platten gefahren. In ein Wien, ja. Hat das mehr gereizt, dann schon das Tal flach ab und wieder flach an mich zu kommen. Also, das war wirklich die Heimstrecke, wo ich als Junge da schon sehr viel gefahren bin und was sicher auch dabei dazu beigetragen hat, dass ich nachher ein bisschen Bergspezialist geworden bin. Und ja, nachher ist das so weitergegangen mit diesen jungen Rennen und in ein Wien sind wir dann nachher nach und nach jedes Wochenende dann die Schweizer Rennen gefahren. Und ja, da ist das Resultat innen zwar immer wie besser geworden.
Und wie kann man sich das vorstellen, als so ein bisschen Hobbypilot wie ich oder wir sind? Ja, dann fährst du die Rennen und dann kommt jemand auf ihn, du hast Potenzial. Wie läuft das oder wie ist das denn gelaufen? Hat das Swiss Cycling gefunden, das ist spannend? Wir testen, oder?
Genau, also erstmal bin ich sicher, eben der, das war in der Juniorenkategorie, wo ich nachher im ersten Jahr Junior war, wo ich in der Schweizer Meisterschaft nicht schlecht bin gefahren und eigentlich auch in der Europameisterschaft hat dürfen, das erste Mal im jüngeren Jahrgang. Das war eigentlich der in Ofida und auch eines von den Highlights, dass ich das erste Mal mit der Nationalmannschaft unterwegs sein oder mit der Westschweizer Auswahl, wo ich dann in Frankreich hat dürfen gar Rundfahrten fahren in einem Juniorenjahr.
Das sind 17, 18, oder?
Genau, also es ist ja dort die Kategorie U19, also 17, 18-Jährige, wo es eigentlich die erste internationale Einsätze waren, oder auch hier in der Schweiz, wo ich eigentlich hat dürfen, eben die Rüebliland-Rundfahrt oder Badland-Rundfahrt zuerst mit der Westschweizer Auswahl und dem zweiten Jahr eigentlich mit der Nationalmannschaft dürfen fahren. Genau, da war eigentlich so ein bisschen der Startpunkt von der Karriere, so gesetzt.
Und das ist ja auch die Phase, wo jetzt, sage ich mal, ein normaler Mensch nachher eine Lehre anfängt. Oder wie hat das ausgesehen? Was hast du denn nach der Schule gemacht, parallel dazu?
Also ich habe hier in Natters eben wirklich die Orientierungsschule gemacht und nachher haben wir entschieden, dass ich in Briga ins Gymnasium gehe, also ins Kollegium, dass ich das eigentlich anfange.
Genau. Und wie war das, gewesen, so die Doppelbelastung?
Es war nicht einfach. Also eben sicher auch von Hausaufgaben und so ist immer strenger geworden. Und es hat viele Zeiten gegeben, wo ich eben am Abend direkt bei Heim die Hausaufgaben gemacht habe, auf das Velo. Und nachher am nächsten Morgen früh aufgestanden, um noch zu lernen, für mich entsprechend auch Prüfungen vorzubereiten. Genau, also das war nicht ohne. Also es hat sicher die Schule darunter gelitten.
Und was war denn für dich die Motivation gewesen? Weißt du, die Doppelbelastung, ist es einfach der Spass am Rennenfahren gewesen, oder hast du auch weißt, so ein bisschen konkret Hoffnung gehabt, das könnte auch wirklich mein Leben sein, dann muss ich, weißt, ist jetzt nicht wie bei einem Tennisspieler, ist ja wie klar, wenn du das wie schaffst, dann ist so finanziell beim Velofahren ist ja nicht.
Genau, ja, nein, es war wirklich das Hobby gewesen, was ich damals hatte. Also zu dem Zeitpunkt, aber wenn ich dem Jens Blatter-Team noch war, habe ich überhaupt gar nicht daran gedacht, dass ich euch nur eine Chance hätte, Profi zu werden. Und nachher ist es relativ schnell gegangen. Es war es wieder im Herbst oder Winter, als ich nachher von der Kategorie U19 und U23 wäre ich gekommen. Weil wieder mit durch Zufall, der Andi Reis mit BMC hat ein Nachwuchsteam gegründet. Es sind wieder 15 Fahrer gesucht worden, dank dem Andi Reis und ein paar Schweizer. Und da ist wieder der Jens Blatter eigentlich der zweiter sportlicher Leiter wurde und hat dann gesagt, da gibt es einen Oberwalliser, der auch Potenzial hat. Und dann weiss ich noch, dass wir nicht mit dem Rick Verbrücken den Saas Fee auf ein Abendessen getroffen und direkt das Projekt, wo er der General Manager war von diesem Team, das hat vorgestellt, was die Ideen sind. Und ja, das scheint mich auch dabei zu haben, neben grossen Namen wie der Sohn von Francesco Moser, der ja, ist hohe Erwartungen hatte, oder andere Topfahrer wie man Leute fliegen, die bei einer Europameisterschaft super ist gefahren. Und dass ich einer von diesen 15 Tagen bin.
Kannst du es mitnehmen, das Abendessen? Also das stell dir wahnsinnig vor. Das ist ja, dort hat sich wahrscheinlich Welt auf. Oder bist du nervös gewesen, oder angespannt oder einfach nur überglücklich? Oder was ist dort in dir los gewesen?
Also sicher sehr nervös. Also ich weiss nur, dass die Mama ist sicher mitgekommen und auch der Blatter Jens. Und ich weiss gar nicht, ob der Papa ist mitgekommen und die Schwester. Aber wir sind auf das Saas-Fee und der Rick Verbrücken ist da in der Ferien gewesen. Und hat er da kennengelernt, ultra nervös, und hat ja gewusst, dass ich, aber ich vielleicht mal hier in der Waadtland-Rundfahrt auf einer Etappe dritt, viert wurde und im Vergleich zu den anderen Fahrern eigentlich ein No-Name gewesen, neben einem Stefan Küng, neben einem Sylvain Dilvier, wo ja grosse Namen da schon sind gewesen. Und ich als kleiner Oberwalliser, ja, jenseits von Gut und Böse, und ja,
klein. Also, ich weiß nicht, liebe ZuhörerInnen, ich finde, klein ja. Ist so genau untertrieben.
Wie groß bist
du? 1,87.
Wow. Wir gehen noch ein bisschen zurück, aber stell dir vor, wenn jemand jetzt 1,87 ist, dann ist er dann auch nicht so klein gewesen wie ich.
Ja, und gerade aus deiner Optik, Sam, ist natürlich alles nochmal.
Das ist ja so.
Imposanter.
Das ist ja so. Es ist auch gäbig zum Fotografieren. Genau. Ich habe ja noch 2-3 Mal fotografiert und das ist so die... Du musst nicht mehr sagen, Heldenpose. Ich kann eigentlich den Kilian fotografieren und wenn er irgendwie noch die Sonne im Hintergrund ist, dann macht er eigentlich... Das ist das Bild. Das ist schon ein glorreiches Bild.
Hey, wenn wir jetzt so in dieser Zeit sind, würde mich etwas noch wundern. Ich meine, das ist ja die Zeit, wo man vielleicht die erste grosse Liebe hat, wo man vielleicht alle gehen in Ausgang. Und dort macht man ja als angehender Profi, oder wenn man so ambitioniert ist, wie du dann bist unterwegs gewesen, muss man ja Abstriche machen. Das liegt ja wirklich nicht drin. Ist dir das schwer gefallen? Hat es so Momente gegeben, wo du gesagt hast, ja, jetzt, ich will lieber an das fest, als jetzt müssen wir liegen, weil ich den Mann nicht drauf zählen muss?
Nein, zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich realisiert, wie gross die Chance ist, wenn ich da bekomme, dass ich eben ein Ausgewählter bin, der da mitfahren darf, der darf zeigen, was für Potenzial in ihm steckt, und habe auch gerne auf das verzichtet. Also sei es der Ausgang, eben Kollegium gewesen, und ja, sicherlich neben der Schule strenge Zeit gewesen, aber ich habe es nie bereut, dass ich das dürfen machen und auf alles andere verzichtet habe.
Genau. Und das war das BMC Development Team, oder? So hat es geheißen. Und dann hat es, glaube ich, einen Moment gegeben, wo du, also gemäss Pro Cycling Stats, gell, habe ich es nachgeschaut, und irgendwie im August nachher mal für eine kurze Zeit schon so das Trainingprogramm quasi in der ersten Mannschaft hast können machen.
Ja, genau. Also vielleicht nur mal gerade ein bisschen zurück. Also das erste Rennen vom Nachwuchsteam da. Beverbeck Classic, irgendwo in Belgien, ist Februar, März wahrscheinlich. Mhm. Ich, das erste Jahr U23-Fahrer, wie eben die Junioren nach Ausrennen gefahren und nachher ein Profirennen, wo nicht mehr nur U23 sind. Flaches Rennen, Regen, oder das ist schon fast der erste Schneefall, irgendwo alles flach. Und nach 15 Minuten würde ich sagen, bin ich nicht mehr im Feld gewesen. Also,
Scheiße.
Ist relativ schnell gegangen, habe aber dann gedacht, ja, jetzt bin ich extra für das Rennen hier auf Belgien gekommen. Ich steige nicht in den Besenwagen, weil immerhin als Trainings es gesehen, irgendwo am Kreisel fahre ich natürlich falsch.
Nein.
Verfahre mich und komme in ein kleines Dorf und gehe da in eine Bäckerei. Total kalt, nass und weiss nicht mehr weiter und kann ein bisschen Englisch und verständige mich dann, und der ladet dann mein Velo in sein Auto und fährt mich zum Glück zum Ziel, und die anderen sind dann wieder immer noch am Rennen und das Team versteht wohl nicht, was ich jetzt da mache, wie ich da hinbekomme.
Wieso du schon dort bist.
Genau, ja. Also das ist so ein bisschen die erste Erfahrung, die ich mit diesen Profis gemacht habe, dass ja, gar nicht geht.
Ja, ein bisschen abschreckend.
Genau, auf jeden Fall. Und eben das Team hat auch gemerkt, dass ich wahrscheinlich doch noch nicht reich bin, für direkt auf der Stufe zu fahren. Hat dann nachher immer mal wieder einen internationalen Einsatz bekommen, aber sicher eben das erste Jahr wann ich dann mit einer Schweizer Rennen gefahren bin. Und nachher, was du angesprochen hast, was eigentlich erst im dritten Jahr ist passiert, wann ich dann ein bisschen durch sehr gute Leistung an der Schweizer Meisterschaft die Chance habe bekommen, dass ich ein Stagiaire-Programm mit den Profis durfte machen.
Aber man muss natürlich auch vielleicht für die, die nicht so mega mit dem Rennsport vertraut sind, auch noch sagen, im Velofahren ist ja schon noch speziell, dass man bei sehr vielen Rennen eigentlich alle zusammen startet und es ja sehr verschiedene Fahrtypen gibt. Also für einen Bergfahrer ist einfach so ein belgisches Klassikrennen, also da gibt es nie einen Blumentopf zu holen. Also das ist ja schon, 15 Minuten ist vielleicht ein bisschen früh, aber also umgekehrt, die Sprinter, das sind die, wo man dann in der Königsetappe durch die Swiss auf dem ersten Berg auch absteigen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Also,
ich muss doch noch reingrätschen, weil Sportpanorama so würde sie jetzt wahrscheinlich einen Werbeblock machen, weil es passiert das, was im Foto nicht darf passieren.
Was hockt es an?
Das Feuer ist aus.
Aha.
Das Feuer ist aus.
Ah,
müssen wir die anmelden. Hä? Ihr seht, oder ihr hört, liebe Podcaster, Loser und Loserinnen,
aber auch da, der Kilian Franklin ist vorbereitet, er hat nämlich das zweite schon parat. Also da die zweite Paste zum Nachfüllen. Aber so viel Fondue hat es auch gar nicht mehr, oder?
Das ist ja so, das ist ja so.
Aber es gibt, ich meine, dass in zwei Wochen Tag weitergeht, die schon noch brauchen.
Genau, aber die wird nicht austrocknen, also die wird sicherlich noch fertig gebraucht dann beim nächsten Fondue.
Jetzt ist auch der Moment, um zu sagen, dass der Jan und der Sam teilen sich ein Mikrofon. Also das, was der Jan jetzt gesagt hat, hat man wahrscheinlich nicht mega gut verstanden. Aber,
das ist schade, lieber Jan, sag es doch nochmal.
Ja.
Also der Kilian hat das ja schon aufgenommen, aber ich habe nicht so Angst, dass die Paste da verschwendet wird, weil im Zwei-Wochen-Takt hier Fondue gegessen wird.
Ja, das stimmt.
Aber liebe Podcast-Loser und Loserinnen, was ich aber sagen, das Feuer brennt wieder und wie ihr gehört, ist unser Feuer für unseren Podcast definitiv on fire. Kann man das sagen? Das Feuer ist on fire? Egal. Eben, wir lassen sogar das Feuer losgehen im Fondue. Vielleicht sind wir schlechte Walliser. Er muss mir drei hier am Tisch, wo
ja, wir sind gar keine
Walliser. Genau.
Aus der Ostschweiz kommen. Wir sind gar keine Walliser. Genau, wir Ostschweizer. Ja, sollten wir uns wieder ein bisschen fokussieren auf das Fondue
und ja, ich würde noch mal gerne schnell zurück in den Bäckerei-Moment, den du jetzt vorhin geschildert hast, wo natürlich eine Wahnsinnsgeschichte ist. Aber also jetzt im Nachhinein, oder? Aber im Moment selber ist ja genauso, wie du vorhin erzählt hast, wie stark die Emotionen sind, dass du die Chance bekommst und dass sich da etwas auftut, sind das wahrscheinlich auch Momente, wo man denkt, oh shit.
Genau, wo man sicher auch denkt, eben, was mache ich überhaupt hier, das ist definitiv eine Stufe zu gross für mich.
Und was hat dir dann geholfen? Oder wie bist du denn mit solchen Situationen umgegangen?
Das ist schwierig zu sagen, aber ich habe sicherlich die Familie gehabt, die mich an mich geglaubt hat, der mich unterstützt hat und auch eben der Blattrient, den ich vorher gesagt habe, wo der Grund war, dass ich überhaupt die Chance habe bekommen, der weiterhin an mich geglaubt hat und nachher eigentlich auch das Training. Und sicher auch, weil ich gewusst habe, dass ich früher als Junge auch nicht derbe war und das erste Rennen kam und direkt gewonnen hat, sondern dass ich gewusst habe, dass es mehr braucht, für ja, Erfolge zu feiern und dass nicht einfach so in so einem Arm gezäubert ist.
Und dann hast du es angesprochen, hast du die Chance bekommen für so Einsätze bei den Profis. Was ist dir dort so geblieben oder hast du dort bessere Erfahrungen gemacht?
Ja, das war ein wunderschönes Erlebnis gewesen. Also eben, wie ich schon gesagt, an der Tour de Suisse, das erste Rennen eigentlich, wo wir dann mit dem Profifeld durften fahren und es war vorne eine Spitzengruppe weg gewesen, und wir U23 Nachwuchsfahrer, die mit den Profis gefahren sind, die die Helfer waren. Also jeder Profi vom BMC-Team hat nicht unbedingt Fahrer, weil er eine berechtigte Chance auf den Titel gemacht hat. Und tatsächlich heisst es eben, ihr Nachwuchsfahrer, ihr seid da die Spitzengruppe in Schacht zu halten. Und innenfetter heisst es eben, der Franchini fährt an mit der Nachführarbeit. Und der Franchini war eigentlich der, der am Nachwuchsteam am Schluss immer noch da war und immer noch vorne gefahren hat. Und alle anderen, die sind gekommen, die Führungen gemacht haben und innenfetter nicht mehr gefahren haben. Und ja, das ist eigentlich dann beim Fabio Baldato damals, beim jetzigen sportlichen Leiter von UAE, so eingefahren, dass eigentlich dabei geheißen hat, der hat Potenzial, der nehmen wir als Stagiaire und nehmen wir auch mit auf Amerika, als ich nachher gleich die Utah-Rundfahrt und Colorado-Rundfahrt durfte mitfahren, wo wir euch beide dann gewonnen haben. Das war natürlich da das Highlight gewesen, mit Rohan Dennis, Taylor Finney, mit diesen grossen Namen da das Rennen zu fahren und euch aber zu unterstützen. Natürlich auch wieder viel Führungsarbeit dürfen fahren. Aber es war natürlich schon ein riesen Highlight im Monat in Amerika zu sein.
Und wie ist das gewesen? Eben so mit diesen Namen, wenn du dann plötzlich im Team bist, im gleichen Bus und so?
Ich bin sicher eher eben immer ein Zurückhaltender, eher ein Scheuchen. Und ja, wirklich eher der, ja, mir als Kleiner vorkommen, nicht gewusst, was sagen, wie ich mit denen darf reden. Und ja,
ist ja auch schwierig. Also,
genau.
Ja. Aber man ist ja irgendwie auch in der Situation, wo man ja auch etwas erreichen oder zeigen, was man kann. Und dann nicht, ja, schon, man muss ja dann auch zuerst mal schauen, wie ist überhaupt die Dynamik in so einem Team, oder? Das ist ja auch, wenn man einen Job wechselt oder so, immer mega wichtig, zumal es noch ein bisschen rausfinden, okay,
genau,
wer tickt wie, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Und eben, es sind dann viele Charaktere zusammengekommen und eine Schuppe, die das Potenzial hatte, eben Rennen zu gewinnen. Und das war sicherlich speziell gewesen, die Rennen nicht dürfen, mit dem Team zu fahren und einer von denen Stützen zu sein, die euch Helferarbeit darf leisten.
Und was kommen jetzt so, wenn du jetzt darüber redest, was kommen so für Bilder führen gerade?
Sicher eben, weil wir einen Abend zum Beispiel während der beiden Rennen, wo wir dann am Lagerfeier waren, wo wir einen coolen Abend zusammen hatten, oder wo wir zusammen auf dem Podium waren in Colorado, wo wir die Teamwertung auch noch gewonnen haben, wo da zusammen die jubeln und ja, so die Highlights, die sicherlich geblieben sind. Und aber ja, die Bekanntschaften, die man gemacht hat mit Taylor Finney und so, wo man vorher einen Brief drauf geschaut hat, wo man die Resultate angeschaut hat, die man im Fernsehen beobachtet und mal darf man mit dem zusammen am Tisch hocken. Also schon coole Sachen, die am Kopf geblieben sind.
Ja, das stellt mir schon sehr, sehr surreal vor. Und was hat die Phase, die ja wie der nächste Schritt war in deiner Karriere, so ein bisschen gemacht mit deinem Umfeld? Ich meine, du bist dann sicher auch viel mehr weg von den Heimen. Ja, wie hat sich dein Umfeld verändert, jetzt abgesehen von der engsten Familie?
Also es war so, dass die Kollegen sind eigentlich da in die ganze Schweiz studieren und von dem her Kollegen, die auch nicht mehr hier umeinander waren und die Familie, die mich immer verfolgt hat, wo ich weiss, wenn ich da zu Amerika war, sind die in der Nacht extra aufgeblieben und haben die Rennen geschaut oder sind am Morgen früher aufgestanden, um zu verfolgen, sind natürlich auch unendlich stolz gewesen, was ich erreicht habe. Und haben es cool gefunden und ja, haben euch gefährdet für mich.
Aber so Freundschaften jetzt, gut, die gehen ja eh zum Teil ein bisschen auseinander, aber weißt du, das stellt mir auch noch schwierig vor, so eine Freundschaft zu pflegen.
Genau, es hat sicher eben Phasen gegeben, wo ich mit Kollegen weniger Kontakt hatte, wo ich vor allem eben im Kollegium kennengelernt habe, wo aber jetzt der Kontakt wieder viel mehr ist. Also habe jetzt letzte Woche, als ich gerade den Kollegen in Bären besuchte, der immer noch studiert, und so, aber die sind sicherlich geblieben, Kollegschaften, die dann ein bisschen weniger regelmäßiger Schicht gesehen hat, aber wo die Freundschaft geblieben ist.
Und im Radsport ist es ja eigentlich ein Mannschaftssport, aber was man vielleicht so als, wenn man Trainer verfolgt, gar nicht so denkt, je nach Teamkonstellation trainieren wir ja eigentlich meistens allein, so, was ja noch speziell ist, aber jetzt gerade bei dem Development-Team, wo du gesagt hast, wo ja auch der Sylvain Tillier und der Stefan Küng war, hätten die auch oft zusammen trainiert oder nur so Trainingslager, weißt du, wie ist das gewesen, so innerhalb, wo du dann langsam so den Radsport rein bist gekommen?
Ja, es hat sicher aber die Trainingslager im Winter gegeben, wo wir zusammen waren, was ich immer das Highlight war, aber das Trainingslager im Dezember, wo wir mit den Profis zusammen waren. Und dann hat es meistens im Januar, Februar nochmal das Trainingslager gekannt, dann wieder im Sommer. Und sonst war eigentlich schon viel Training hier allein im Oberwallis gewesen. Also hat eigentlich zu der Zeit auch noch nicht viel mit den Unterwallisern trainiert, sondern da ist eigentlich auch erst später gekommen, als ich eben mit den Unterwalliser Profis regelmässig nachher zusammen trainiert habe.
Es gibt ja den Podcast von Mitch Docker, Live in the Pelton. Und er stellt dort manchmal so eine Frage, was sie bevorzugen, ob zu trainieren oder zu Rennen fahren. Und das denkt mir, die Frage, die wir jetzt einfach stinkfrech kopieren, das nimmt mich zu Hunger, weil wenn ich mir so vorstelle, das, was du jetzt geschildert hast, dass sie ganz, ganz viele Stunden, wo du allein am Trainieren bist, hast du das gerne gehabt oder hat es dich mehr gestresst, aber während der Rennen?
Nein, also ich habe es wie noch geschätzt. Also ich hatte viel Musik in den Ohren gehabt. Da wirklich aber hier umeinander viel. Also es sind immer so Perioden, wie es geht. Also hier habe ich wirklich in den Trainings sehr viel Musik gehört und andere Mal, wo ich dann wirklich in ein 4-3 geschätzt habe, dass ich wirklich mal 4-5 Stunden lang trainiert habe, ohne dass ich in ein 4 Musik im Ohr hatte, dass ich die Periode so irgendwie genossen habe.
Und wenn Musik hattest, was für Musik, weißt du das noch?
Eigentlich bunt durch, also wirklich in ein 4 Popmusik und hast einmal Schweizer Mundart in etwas gekommen, zum Mitsingen, also es war wirklich querbeet gewesen, also nie in ein 4 Musikrichtung nur.
Jetzt kann man natürlich, wenn man interaktiv sein, kann man sagen, liebe Podcast-Loserinnen, wenn ihr gerne eine Playlist von Kilian oder Kili wettet für eure Velo-Ausfahrten, dann schreibt uns. Schreibt doch uns. Wir werden die einzelnen Songs zusammentragen und werden die bei Kilian anfragen, ob die. Oder nein, nicht anfragen, das muss ich anders sagen. Wir werden die Playlist versuchen, nachher euch zu bekommen.
Aber wäre es nicht einfacher, jetzt schnell zum Triggerätschen, auf Spotify kann man Playlisten machen, oder? Und man könnte jetzt sagen, wir machen eine.
Und wir lassen Kilian ihn machen.
Wir lassen ihn machen, aber wir lassen ihn noch unterstützen. Wir lassen ihn jetzt nicht allein, weil es jetzt deine Idee war.
Genau,
wir haben jetzt den Kilian
gut.
Mit
unserem
Kurativ. Aber das ist eine gute Idee. Wie wollen wir sie nennen? Vielleicht, dass die Leute dann finden.
Ich bin immer so schlecht mit so Sachen.
Also das Wort Fondue muss drinnen vorkommen. Ja. Jetzt kann man irgendein schlechtes Wortspiel machen mit Fondue und Musik. Fondue Lüdü Bus 33. Findet man das?
Fondue Lüdü.
Warte, ich muss mir aufschreiben.
Wir hoffen es.
Das kommt gut.
Aber eben, jetzt müsst ihr es nicht schreiben. Wenn ihr es gleich wollt schreiben, ich weiß nicht mal unsere E-Mail-Adresse mehr.
Ja, das stimmt.
Das ist noch schlecht.
Aber ich weiß auch nicht, ob dort jemals jemand reingeschaut hat. Also falls ihr mal geschrieben habt und ich Antwort habt bekommen, sorry.
Wir versuchen, Walliser zu werden.
Genau.
Genau.
Und wir kommen näher mit der Playlist.
Genau. Hey, und Jan, hast du eine Frage? Du hast jetzt so nach dem Mikrofon gegriffen.
Ja, weil die Trainings... Aber wenn man ja so entweder nicht Profi ist oder noch jung, dann kann man ja fahren, wo man will. Und dann in den Trainings ist das dann oft sehr spezifisch, was man da für die Einheiten muss machen muss. Hast du denn zum Beispiel, wenn du am Berg vielleicht Wiederholung oder so machen, hast du so deine Strecke gehabt, wo du immer bist gefahren und darum genau gespürt hast, wie deine Form ist? Oder ich frage einfach, weil sie so viele Berge hat.
Das ist effektiv so. Also es ist immer wirklich je nach Übung immer ein anderer Berg. Also zum Beispiel einen mit Kraft zu trainieren, für eine tiefe Kadenz, habe ich innerhalb einer genommen, die weniger steil war, was sie für das gut geeignet hat. Und nachher, wenn ich in einem 24-Minuten-Test hatte, habe ich wieder die andere Steigung gehabt. Und das ist wirklich immer so, zum Beispiel die On-Off-Trainings, die an einer anderen Steigung wieder sind, wo ich nicht gewusst habe, dass ich nicht in ein vier Flachstück auf einmal kommt. Also, wo ich sicher auch gewusst habe, welcher Berg eignet sich für was und wie lang die Steigung ist, ob ich mehrere Repetitionen machen kann. Oder das ist eigentlich. Und nachher von der Jahreszeit her, also es gibt Sonnenseite und Schattenseite. Du hast irgendwie, bis April hast du eigentlich eine Seite, die du nur im Notfall brauchst, weil es einfach zu kalt ist. Und nachher im Sommer, wenn es wirklich heiß dann ist, ist es wieder umgekehrt, gehst du eher wieder auf die Seite, wo weniger die Sonne den ganzen Tag dran prallt. Weil du einfach weiss, sonst quetscht dich da hoch und das bringt es dann nicht, weil du hast so viele Möglichkeiten hier umeinander. Und so ist eigentlich für jedes Training, jede Intensität auch deine Steige gekommen, die du auswählen
kannst. Wenn wir zurückkommen in deine Karriere, dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du die Möglichkeit gehabt, für das Trainee-Programm zu machen, bist dann aber nochmal zurück ins Development-Team.
Genau, also ich war dann in Australien zuerst und da ist in Amerika zuerst und da ist sehr gut gelaufen. Und nachher noch ein paar Rennen in Frankreich und Belgien dürfen fahren, wieder eher ein bisschen die flachere Rennen mit Wind, mit Ellbogen ausfahren. Und deswegen ist es doch vielleicht sinnvoll, nochmal zurück ins Nachwuchsteam, das letzte Jahr U23 auch noch fahren. Und wenn du da nur mal an die Leistungen kannst anknüpfen, ist nachher wirklich keine Frage, ob du den Platz im Profiteam bekommst. Und da bin ich gut gestartet, habe eine Friedensrundfahrt dritte gemacht im Gesamtklassement, wo ich mit der Nationalmannschaft durfte fahren. Und nachher zum Beispiel eben die Osterrundfahrt, wo wirklich ein bisschen das Highlight war, wo ich eine Etappe gewonnen habe, wo ich Gesamtklassement gewinnen konnte vor dem Hendrik Maas. Und wo ich eigentlich hier zurück war im Wallis am Abend mit Nachtessen. Und nachher da eigentlich der Anruf vom Gym, dass ich jetzt den Platz auf sicher habe. Und dass ich für zwei Jahre darf ins Profiteam kam, ab dem Jahr 2017 genau. Das war eigentlich der, ja, so ein bisschen das Rennen, wo der Knoten hat platzen lassen, wo es eigentlich der ermöglicht hat, dass ich nachher treffen Profi werden.
Und das ist ein Anruf, den auch nie mehr vergisst.
Genau, also ich weiss immer noch, wir waren zu Fisch bei einem Restaurant, sie lange Heimreise von einer Osterumfahrt und der Blatter Jens, der sportliche Leiter an dem Rennen war, war da gewesen. Und nachher waren wir zu Fisch bei dem Restaurant und dort der das amerikanische, ja, Nummer angeleitet, genau, was geheißen hat, gratuliert hat und eben gesagt hat, ja, dass ich Vertrag bekomme.
Und dann ist so der Profi-Alltag losgegangen. Wie muss man sich den vorstellen? Wie hat der bei dir ausgesehen? So grob gezeichnet.
Grob gezeichnet, da bist du sicher am Anfang noch daheim gewohnt und aufgestanden, Frühstück gegessen und zu den Zähnen meistens auf das Velo meine Trainings gemacht. Und nachher bin ich alle zwei Wochen mal zum Physio hier miteinander gegangen für die Erholung und immer noch ein bisschen Rumpftraining gemacht, dass das sich nicht zu kurz kommt und nachher gleich am Abend wieder früh schlafen und im Nachtag ist es wieder weitergegangen mit dem Training.
Und vorher hast du eben die Doppelbelastung gehabt, dann bist du plötzlich Profi gewesen, hast du am Anfang wie das Gefühl gehabt, ui, mache ich jetzt irgendwie zu wenig oder weißt du, oder nicht jetzt trainingsmäßig, aber ist das am Anfang ein bisschen komisch gewesen, dass du plötzlich nur noch sozusagen dürfen Velo fahren oder wie hat sich das angefühlt?
Genau, sicher speziell gewesen, aber ich mache sowieso gerne, ich kann nicht gerne, dass ich in einem Vieh vom Gust 3 Stunden bin und ja, Zeit totschlagen und es war effektiv jeder so gewesen, dass in einem Vieh etwas nebenbei noch gefehlt hat, weil eben du hast dann schon das Training und nachher viel Freizeit, wo du eben den Tarsch oder Sättisch erholen und wo dann sicherlich ein bisschen zu viel war, als ich eben mit der Familie oder mit Kollegen etwas gemacht habe. Genau.
Ich weiß, es ist so eine untypisch Schweizer, oder eben keine Schweizer Frage, aber ich habe das Gefühl, das ist vielleicht noch wichtig zum sagen, respektive der Lohn. Wenn jetzt einer Profisportler wird, im Schutten oder so, dann weiss man ja, dass sie die auch nicht, gibt sofort Millionenverträge, aber die verdienen sicher nicht schlecht. Weißt, kannst du es so ein bisschen, ohne, du musst ja nicht den genauen Lohn sagen, aber kannst du es ein bisschen sagen, was das Case hat? Also weißt, hast du dort 20'000 Stutz im Monat verdient oder eher 5'000?
Nein, so um die 50'000 pro Jahr. Also genau, das war eigentlich so ein guter Neuprofilohn, den ich da ganz am Anfang hatte. Halt, auch keine grosse Ausgabe hatte. Viel auch vom Team ist ja eigentlich gezahlt, wenn du unterwegs bist. Brauchst du eigentlich selber ja kein Geld, auch Kleider, die du bekommst. Und so ist eigentlich der Lebensstandard oder das, was du brauchst für das Leben, ist eigentlich da nicht viel Geld und da ist das eigentlich ganz okay gewesen, weil vor allem bei mir ist es ja darum gegangen, eben die Chance dürfen zu packen und eben Profi zu sein und da ist eigentlich auch das Geld ist bei mir zweitrangig gewesen, genau.
Und was für eine Rolle hast du dann eingenommen im Team?
Bei BMC ist es sicher sehr speziell gewesen, also wir haben sehr viele talentierte Fahrer mit sehr, sehr grossen Namen, also es war ein internationales Top-Team gewesen, wo die meisten sind da gewesen, die schon mehrere Erfolge durften feiern. Jedes Rennen, das wir gegangen sind, sind 1 bis 2 Leader am Start gewesen. Und ja, das war eigentlich ein klares Mal gewesen, dass der Junge, der Neue, das wird zuerst auch mal helfen. Und der Franchini hat das sehr pflichtbewusst genommen. Also hat eigentlich, wenn es geheißen hat, du bist Helfer, überhaupt nicht mehr für die Schicht geschaut, sondern hat eigentlich wirklich den probiert, die Helferarbeiten meistens oder eigentlich so effizient und so gut wie möglich zu machen und nicht an den nächsten Tag gedacht. Also hat eigentlich dann wirklich das übergeordnete Teamziel so gut wie möglich erreichen wollen, was dann sicherlich in den ersten 2 Jahren in den eigenen Resultaten nicht unbedingt widerspiegelt hat. Also hat dort vor einer Valencia-Rundfahrt mal ein Nachwuchs-T-Shirt dürfen gewinnen. Und sonst täglich wirklich die Helferarbeiten, die ich viel gemacht habe.
Und betonst du das jetzt so ein bisschen bewusst wahrscheinlich auch, weil das andere haben das weniger gemacht? Also würdest du sagen, rückblickend, das war ein bisschen ein Fehler gewesen, dort hättest du mehr so einen Ellbogen, oder?
Ein Fehler war es nicht gewesen, weil dann wäre es nicht mehr ich gewesen. Also ich bin sicher auch einer gewesen, der das sehr pflichtbewusst gemacht hat. Wenn ich vielleicht ein bisschen mehr auf meine eigenen Karten hätte geschaut, oder wenn es zum Beispiel geheißen, bis 40 km vor dem Ziel ist dein Job und ich habe es dann gleich probiert, bis 30 km vor dem Ziel zu machen, weil ich den Job möglichst gut habe, erledigen hätte ich vielleicht ein bisschen mehr können auf die Zeit für den nächsten Tag. Aber das war bei mir zu dem Zeitpunkt eigentlich zweitrangig gewesen, weil ich aber gewiss, ich bin als Helfer da und ich will das so erledigen als Helfer.
Ja, und wenn man halt die Helferrolle richtig gut macht, dann ist es halt auch eine gewisse Art Aufopferung. Also man kann nicht gut noch auf eigene Rechnung fahren. Das ist schon so ein bisschen so wie ein Dilemma. Man muss sich auch ein bisschen entscheiden, wenn man es gut macht.
Genau, das ist sicher so. Genau.
Aber bist du es gerne gewesen?
Oder? Ja, sehr. Ja. Also ich bin wirklich stolz gewesen, dass ich es so weit geschafft habe. Und dann auch, ja, aber der erste Oberwalliser gewesen, wo überhaupt so weit nie im Träumen daran denkt, dass ich es überhaupt könnte mal in einem Fernsehen arbeiten und da Veloprofi sein. Und so eher eben wirklich der Stolz war, dass ich so weit bekomme und da eigentlich auch, ja, der mich aufgeopfert hat für die Teamleader, die alle deutlich größere Namen haben können.
Wenn ich da jetzt vielleicht teammäßig noch schnell ein bisschen gegen vorne komme, aber weil die Frage mir dann manchmal durch den Kopf ist, beim nächsten Team, bei Groupama, jetzt ja auch so, ich habe zum Beispiel gerade den Giro im Kopf, wo du auch sehr stark als Helfer bist eingesetzt worden. Aber man kann ja auch Helfer sein im Berg, aber dort bist du sehr oft wirklich unten schon im flachen Alpen gefahren. Da habe ich mir immer vorgestellt, habe ich mich gefragt, wie das für dich ist, weil das ja auch nicht unbedingt deine, sagen wir mal, typischen Fahrerfähigkeiten sind. Ob das nicht auch ein bisschen frustrierend ist, weil auch wenn du dort voll fahrst, kannst du vielleicht gar nicht dein ganzes Potenzial zeigen. Oder ob einfach helfen für dich war, ja, dort wo man mich einsetzt, Hilfe, weißt du, wie hat sich, weil es ist ja darum gegangen, dass das Team dann ja auch das Sprintwertung hat wollen, gewinnen. Du manchmal wirklich komisch gestartet, vorne gefahren bist.
Genau, also das ist effektiv so, wie du sagst. Bei BMC war es eben anders gewesen. Aber da bin ich wirklich der Junge gewesen, der Nachwuchsprofi, der neu war. Aber neben diesen ganzen grossen Namen war es verständlich, dass nicht in ein, wie ein TJ von Gardner oder ein Brent Buchwalter mal für mich vorne in einen Berg hineinfährt, sondern dass das auch mein Job ist. Und da ist auch noch effektiv so gewesen, dass ich nicht unbedingt in einer flachen Etappe sicher auch ab und zu mal vorkomme, wie mit Giro d'Italia, wo der Rohan Dennis auf einmal Leader war und sonst eigentlich wirklich viele Bergfahrer sind da gewesen und vielleicht ein, zwei, die im Sprint noch potenzielle Chancen hatten. Das war verständlich gewesen für mich, dass ich Führungsarbeit mache. Und nachher bei Groupama ist das sicher anders gewesen, aber leider war ja der BMC fertig gewesen, am Top von Andi Reis und dann sind wir bei Groupama weitergegangen und da ist sicherlich eben, wie es jetzt du angesprochen hast, bei Giro d'Italia, wo ich nachher den Arno Demar in der zweiten Etappe von vorne haben müssen fahren, obwohl wenn er bis zu dem Zeitpunkt noch keine Etappe gewonnen hat, aber wo es das Team gefragt hat, hat es einfach geheißen, ja, Franchini gang die vorne fahren und wo man mich so gesetzt wie geopfert hat, obwohl ich im Hinterkopf Sicherheit habe. Ich bin der einzige Bergfahrer, der da ist an dieser Rundfahrt und es gibt so viele Bergetappen. Wieso muss ich jetzt da vorne? Und hast du nicht immer hinterfragt, vielleicht zu wenig, vielleicht aber wieder zu wenig im Teamteil gefahren? Hast du einfach so zur Kenntnis genommen und hat die Arbeit einfach pflichtbewusst gemacht? Und ja, das ist sicherlich auf einer Seite ein bisschen schade in meinen Augen, war sicherlich eben der mehr wäre möglich gewesen, aber da ist das Teamziel halt einfach das Maio Ciclamina gewesen, wo der Arno den Zelle gewinnen und was sicherlich auch schön ist, wenn er dem Abend die Etappe gewonnen hat und du oder ich als Kilian auch Teil von dieser Etappe sein, dürfen sein und habe gewusst, dass ich wertvolle Arbeit geleistet habe.
Aber in so einem Moment merkt man eben auch, wie vielfältig oder ob jetzt manchmal fast kompliziert oder wie soll ich sagen, halt die Mannschaft Sport ist im Radsport. Eben, weil, wenn man Bergfahrer ist und dann ist man in einem Team, das andere Bergfahrer hat, wo eben zum Beispiel sogar aufs Gesamtklassement fahren, dann hat man keine Möglichkeit auf eigene Kosten zu fahren. Dann bist ein Giro als einziger Bergfahrer, was perfekt war, auch für eine Fluchtgruppe oder so. Und dann gibt es wieder andere. Also es ist sehr vielschichtig. Also es ist schon nicht ganz. Aber der Mannschaftssport kommt manchmal, glaube ich, so am Fernsehen für viele Leute gar nicht so über, was das eigentlich alles bedeutet und was da alles zusammenhängt. Oder wenn man nur das Resultat am Schluss anschaut.
Genau, ja, ist hinten dran, das ist sicher immer ein bisschen wie ein Politik, sagen wir es mal so, aber im französischen Team bin ich nachher immer eher einer von den Auswertungen und da ist sicherlich eben so, dass er einmal der darf fahren, anstatt dass ein eigener Franzose für das blöd sagen. Und der Arno Demar hat eigentlich seinen Sprint zu gehabt und die 4-5 Fahrer sind effektiv einfach für die letzten 5 Kilometer da gewesen. Und die anderen Fahrer, wo zwei Fahrer noch sind, die täglich die anderen 150 Kilometer irgendwie müssen abdecken. Und so ist täglich ja schnell mal die Entscheidung auf mich gefallen. Genau.
James Gardner, Sie von BMC zu FDJ, hat das schon Déjeux geheißen? FDJ Déjeux, sage ich es richtig?
Oder Frances Déjeux oder
Frances Déjeux, ja,
genau. Groupama FDJ.
Genau. Ja. Und dann ist nochmal ein Wechsel gekommen. Zu Quebec. Ist das noch weitergegangen, der Name? Sorry. Sam, du hast
also ja, ich weiß es nicht besser als der Kilian,
aber ich glaube... Aber du hast mich jetzt angeschaut. So im Sinn von, hast du dich auch vorbereitet?
Nein, überhaupt nicht.
Sorry, aber die Velo-Profi, also die Teamnehmer, die wechseln ja in Regel alle Jahre. Ausser vielleicht Confidis, oder?
Ja, aber ich glaube, also...
Kubikasso, es ist eigentlich
der Anfang gewesen. Und nachher ist ja der eben noch das mit dem Next Hash
im Sommer gekommen. Genau, aber Ende 2020 hat er eigentlich keinen Vertrag mehr bekommen bei Groupama FDJ und hat er für 2021 nur mal eben bei Kubikasso einen Vertrag bekommen. Und das war halt ja speziell gewesen, eben Kubeka, war ja eine Stiftung war, die nicht Sponsor war, sondern Asso, der der Geldgeber war, Kleidergeber war. Und nachher noch kleinere Sponsor, aber wie BMC, was das Material einfach zur Verfügung gestellt hat. Und Mitte Sommer war es ja dann das Next Hash Hand als neuer grosser Hauptsponsor für die nächste Saison eigentlich bekannt gegeben, wo aber der eigentlich ja, sich ein bisschen als Reinfall hat ausgezeichnet. Genau.
Und nur ganz kurz noch mal schnell zu dem Moment, wo du jetzt gesehen hast, ob bei FDJ keinen Vertrag mehr bekommen hast. Wie läuft das ab? Hast du einen Agent gehabt, der dir schon mal gesagt hat, du siehst nicht gut aus? Oder hat es da auch so ein ominöses Telefon gegeben, wo es dann einfach mal geheißen hat, du übrigens musst weiter schauen?
Es war eigentlich ja, ein bisschen speziell. Also es war kein Telefon, sondern eigentlich das persönliche Gespräch. Es war ja Corona-Jahr. Im 2020 Ende Jahr. Ja, nein, 2019, Entschuldigung. 2019 Ende Jahr war das Team-Meeting da und tatsächlich heisst es eben eine gute erste Saison hier bei Groupama FDJ. Jetzt schauen wir weiter, was im 2020 wird sein. Bin dann auf Australien gegangen, habe das durchzogenes Rennen gezeigt, also nichts Weltbewegendes, aber auch nicht abgefallen. Und dann ist Corona gekommen und dann war das Trainingslager nachher Mitte Sommer in Morzin gekommen. Und dann war halt, ja, ein bisschen alles unklar gewesen, die Welt hat nicht gewusst, wie geht es weiter. Und dann ist der Marc Madioi ins Trainingslager gekommen und hat eigentlich dann mit jedem Fahrer das Gespräch gesucht und dann eben gesagt, dass momentan noch nicht sicher ist, dass ich überhaupt einen Vertrag bekomme oder nicht und dass er sicherlich weiterhin die Leistungen wird anschauen, wie es wird laufen und dass, wenn ich gute Leistungen zeige, sicherlich noch alles möglich ist und dass sonst er sicher schwer wird sein. Genau.
Ist das denn, oder so ein Gespräch kann ja, glaube ich, immer ein bisschen schwierig sein. Ist es für dich so ein bisschen, okay, jetzt schüttelt es mich ein bisschen, oder ist es mehr Motivation gewesen? Also gut, jetzt geht es darum, jetzt muss ich nochmal ein bisschen mehr zeigen. Obwohl ich aus meiner Perspektive jetzt finde, dass Australien von dir habe ich sehr genau verfolgt. Was habe ich jetzt gefunden? Also,
genau.
Ja, es gibt andere Leute, die im Team jetzt für mich, aus meiner Perspektive, weniger gezeigt haben. Aber
so genau, also für mich war es eine der Worte, dass ich nachher eigentlich aufs Mal in dem Trainingslager heisst, ja, jetzt wird es schwierig, weil vor allem eben am ersten Jahr haben schon gesagt, dass grundsätzlich ein gutes Jahr war, wo man darauf aufbauen kann und haben aber im ersten Jahr meiner Meinung nach ein paar gute Rennen können zeigen. Und so ist es, ja, halt sicher eigentlich, wegen Corona denke ich mal, aber man nicht gewusst, wie es weitergeht mit den Sponsoren und so. Und ein bisschen Weckrufzelle sein, meiner Meinung nach, wo am Anfang der eher ein bisschen negativ für mich war. Also von den Resultaten her, ich hatte hier in der Schweiz aber die Chance gehabt, trotzdem vorne zu trainieren und hatte wahrscheinlich ein bisschen zu viel auf einmal wollen, weil ich wirklich motiviert war und keinen Sinn hatte gesehen, es für eine Pause zu machen, wenn ich schon darf Velo fahren. Und dann ein bisschen im Übertraining war, wenn ich nachher im August wieder in den Trainingsstritt gegangen und erst nachher eigentlich dem Giro d'Italia gleich noch zweimal, dass sie eine Spitzengruppe geschafft haben, da auf vierten und fünften Etappenrängen können fahren. Aber wo eigentlich vom Team her, von Groupama, es heisst, ja, es hat Spaß, wir haben das Team voll, hier bist, ja, gibt es halt keinen Platz mehr.
Aber ist nicht im Jahr vorher, bist du der Vuelta eigentlich als einer der besseren Schweizer unterwegs gewesen und auch im Verhältnis, dass mir jetzt denkt, in diesem Jahr, als ich geschaut habe, jetzt mir gedacht, ah, okay, gut, jetzt Vuelta ist ein Franchini und das wird jetzt das nächste Jahr wird er dort auch etwas machen dürfen, weil die Leistung, also eben Hobbyfahrerperspektive, die Leistung, die ich dort sehe, jetzt mir gedacht, ja, den musst du jetzt dort fahren. Also, wenn du noch jemanden hast, der viel, viel besser ist, dann arbeite mit dem.
Genau, also in dem Jahr, wenn du ansprichst, bin ich eigentlich, wir sind sehr mit einem jungen Team an die Vuelta gegangen und ich habe doch ein paar Mal eben Top 15 sicherlich erreichen und im Gesamten um die 21. glaube ich geworden und das eigentlich ohne, dass das Team hinten dran gefahren ist. Also wir sind wirklich eigentlich, jedes hat seine Chance bekommen für Spitzengruppe oder Gesamt oder Sprints und so ist eigentlich auch. Aber dann war eine Rundfahrt, wo ich nicht drin für einen anderen Fahrer haben musste Helferarbeiten machen. Zwar keine Helferarbeiten haben wir von einem anderen Kollegen. Und so eigentlich hat es auch dann geheißen Ende Jahr. Aber das war eine gute Welt da. Und so, ja, wenn es so weitergeht, ja, kommt es gut. Und darum eben auch speziell nach Australien, wo eigentlich eben, wie du gesagt hast, nichts Außerordentliches war, aber sicherlich auch kein schlechtes Rennen war. Speziell war, wenn ich mal im Sommer geheißen, ja, es ist doch schwierig. Und dann hatte ich da einen Manager, der sicherlich auch angefangen hat, Team zu suchen. Und wo man eben da das QBK Assos Team nochmal gefunden hat für ein Jahr. Da hat es halt keine längeren Verträge gegeben, weil die haben das Vorderjahr eigentlich auch mit Dimension Data, der Hauptsponsor, ja verloren, wegen Corona. Und dann eigentlich auch immer so ein Umbruchjahr sind gewesen, wo sie nicht gewusst haben, wie es überhaupt weitergeht und ob es im 2022 weitergeht.
Und dann ist irgendwann der Moment gekommen, wo es dann wirklich nicht mehr weitergegangen ist. Kannst du es ein bisschen in die Zeit reinnehmen, in die Zeit, wo sich dann abzeichnet hat, dass es gar nicht mehr weitergeht?
Genau, also ich bin in dem Sommer nochmal in die Höhe, habe selber ein Höhentrainingslager auf dem Grimselpass gemacht, wo ich schon vorher ein Jahr lang war, wo ich wirklich 2 bis 3 Wochen am Grimselpass war, da für mich trainiert habe in der Höhe. Sehr. Genau. Ja. Und ich extra mich sogar besuchen sogar. Und dann ist eigentlich der in die Polenrundfahrt gegangen. Und dann hatte ich für die erste Etappe rund 10-15 Kilometer vor dem Ziel der Sturz gehabt, wo ich das Becken, Schlüsselbein und Rippen gebrochen habe. Und wo ich dann ja, schon mal im Spitalbett gelandet bin, ein paar Tage in Polen war, bis ich dann hier zurück in die Schweiz durfte fliegen. Und dann sicherlich schon mal gemerkt habe, dass es sportlich schwierig wird, in ein Vieno Leistung zu zeigen. Und auf der anderen Seite, was sich langsam abzeichnet hat, eben, dass das mit dem Next Hash doch nichts wird für das 2022. Und dass es schwierig wird, dass es überhaupt weitergeht. Das Team war zwar immer noch motiviert und hat gesagt, wir suchen weiterhin Hauptsponsor, wir geben nicht auf. Aber als Fahrer hast du gleich schon mal überlegt, gibt es überhaupt andere Optionen und wenn 30 Fahrer plötzlich neue Teams suchen und ja, die Plätze sind halt beschränkt. Und dann ist er eben praktisch alle 2-3 Tage mit dem Manager telefoniert und immer mal wieder hat es geheißen, ja, ich habe einen Absag bekommen, Fragen dafür da noch an und dann bin ich immer realistischer geworden, da das schwierig wird.
Und hat so einen Moment gegeben, wo du dann gewusst hast, ja, okay, jetzt geht es nicht mehr weiter?
Innen hat es dir sicher gegeben. Also eben, die Motivation war am Anfang immer noch hoch gewesen. Bin da jetzt zum Team in Brick gegangen und die Lombardei-Rundfahrt. Da konnte ich dann wieder trainieren, war sicher noch zu früh gewesen, für wieder Rennen zu fahren. Aber bin dann gleich zum Team gefahren und eigentlich den Vortag mit ihnen zusammen trainiert nochmal. Und gleich gehofft, dass entweder eben das Team einen neuen Hauptsponsor findet oder in eine Überbrückungslesung nochmal für ein Jahr. Oder eben, dass der Manager nochmal etwas findet. Wobei eben da sind die Chancen halt immer kleiner geworden. Hat er gleich gehofft, dass es etwas gibt. Aber in Sven, ja, hat es wirklich schlecht ausgesehen.
Und wo du gemerkt hast, es wird schwierig für die neue Saison etwas zu finden, hast du auch mal mit dem Gedanken gespielt, ja, vielleicht versuche ich jetzt einfach durch den Winter, durch den Frühling einfach zu trainieren, weil ich bin sowieso nicht für Frühjahrsklassiker und je nachdem gibt es irgendwie noch eine Möglichkeit oder ich versuche eine Saison wie ein Conti-Team halt noch mit durchzuschlagen und wieder aufzukommen sozusagen, oder ist für dich wie recht gleich klar gewesen, wenn ich jetzt nichts finde auf die nächste Saison, dann ist das gewesen mit dem Profisport?
Also ist sicherlich, in wie im Dezember ist er relativ bewusst geworden, weil du hast gewusst, aber das Vorderjahr bist im Dezember immer mit dem Team im Trainingslager gewesen und ich bin dann hier auf der Rolle in der Garage gewesen, hat auch irgendwie 4 Stunden auf der Rolle trainiert und hat echt eben die Motivation langsam ein an, die anderen Fahrer sind mit den Teams in den Trainingslager, hat diverse Absagen gehabt und haben wir immer gesagt, aber Pro Conti würde sicherlich mal noch mal ein Jahr probieren. Aber wenn vom Lohn und so ist, da auch zweitrangig gewesen. Ich bin nicht irgendwie für das Geld gefahren, sondern weil ich Freude hatte, weil ich es gerne gemacht habe. Aber nachher, dass ich ein Jahr nur Conti fahre, ist irgendwie doch keine Option gewesen. Weil, aber der Trainingsaufwand und so wäre immer noch genau gleich gewesen wie als Profi. Aber ja, wäre halt ein ganz anderes Leben gewesen. Und das wollte ich dann doch nicht mehr machen, Conti. Und Pro Conti hat es leider auch nicht mehr geklappt. Und zwar habe ich dann bin es wie Ende Dezember dann selber für mich euch gesagt, eben, der soll es halt nicht mehr sein. Und dort schaue ich weiter, ob es ihnen etwas anderes gibt, als wenn ihnen von Bord zugeht, dass das Leben gleich weitergeht und dass ja, sonst das Fahren wird weitergehen.
Jetzt ist es ja so, dass der Radsport hat ja die Jahre vorher, und das haben wir jetzt sehr eindrücklich von dir geschildert bekommen, hat ja dein Leben geprägt, vom Aufstehen bis zum wieder schlafen und auch was du isst und so, eben kein Fondue Stichwort, oder fast kein Fondue. Ist das dann auch ein Moment gewesen, wo du wie gemerkt hast, oder wo du wie die Frage gestellt hast, ja, wer bin ich denn überhaupt? Oder würdest du sagen, du hast eben während deiner Aktivzeit immer noch Sachen nebenbei gehabt, dass du die nie nur über das Profi-Sein hast definiert?
Ja, ich sage mal so, ich bin sicher voll in der Profi-Welt gewesen. Also wirklich viel vom Privaten, was ich dann verzichtet habe, aber nicht einmal bewusst, sondern einfach, weil ich eben in der Welt drin war mit diesen Radprofis, wo man ja gerne auf die Sachen hier umeinander hat verzichtet, weil man es ja nicht mehr gekannt hat dann. Genau, und so habe ich ja das immer sehr geschätzt, eigentlich in der Welt umeinander zu kommen, bin aber immer gerne wieder zurück hierheim zu einer Familie gekommen und auch gerne immer mit ihnen Zeit verbringen und sicherlich auch aber die Zeit war, die ich dann geschätzt habe, wenn ich wieder hier mit der Familie hätte dürfen sein.
Also das heisst, du bist nicht in ein Loch gefallen?
Nein, eigentlich gar nicht. Also ich habe im Winter, wenn ich nachher aufgehört beim Velofahren, habe ich eigentlich gleich relativ viel Sport gemacht, bin viel Skitouren, bin langläufen, dass ich gleich weiterhin sehr aktiv war. Einfach der ganze Wettkampfzyklus, was zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr gebraucht hat, weil ich genossen habe, mal den Sport zu machen, den ich will, nicht in wie stur 5 Stunden in der Kälte Velo zu fahren, sondern eben mal wieder dürfen, Alpin-Ski zu fahren oder mal eben eine Skitour zu machen, die halt vorher nicht möglich waren, weil du halt wirklich aufs Velofahren getrimmt warst und so gesagt nur das gezählt hat.
Und jetzt, ich muss schnell hier einen kleinen Zwischenhalt einlegen. Ich weiß nicht, ob du einige von unseren letzten Bus3Disc-Podcasts gehört hast, aber wir haben so eine Rubrik, wo wir immer mitten drin einfach so ein bisschen wie als Fremdkörper einbauen. Und das, die heisst «Die wirklich wichtigen Fragen», damit wir nicht nur immer vom Radsport reden. Ich finde, das ist jetzt gerade ein guter Moment, weil der Radsport ist jetzt gerade fertig. Ja. Und es gibt dann noch wichtige andere Fragen. Jetzt kommen noch schnell drei Fragen, die nichts mit dem Radsport zu tun haben. Die erste Frage ist ganz einfach. Du kannst dich entscheiden zwischen zwei Sachen. Birmin oder Bax?
Der Bax.
Muss man nicht erklären.
Oder? Jetzt haben wir uns überlegt, ob ich das einführen muss. Ja, aber ich denke, wenn der Kina mich ganz lang anschaut, müsste ich es dann noch erklären. Dann, weil du hier wie zwischendrin bist, Lötschberg oder Simplon?
Der Simplon, ganz klar. Also, sei es als Skitourenparadies oder auch als Wanderparadies. Genau.
Und dann die letzten, dann hast du es schon geschafft. Matterhorn oder Europapark?
Das Matterhorn. Also, Europapark bin ich schon sehr, sehr viel gewesen. Wir sind in den jungen Jahren sehr viel gegangen. Und das Matterhorn ist sicherlich ein Berg, was sehr fasziniert, wo ich mit grosser Wahrscheinlichkeit, wenn alles normal läuft, in einmal Welte besteigen. Also ist sicherlich ein Traum, den ich von den Eltern zum 30. Geburtstag geschenkt habe, eigentlich, dass ich einen Tag da mit einem Bergführer einen Brief darf. Und das ist sicherlich also das Ziel, das ich noch vor Augen habe, dass ich eines Tages auf das Matterhorn darf gehen.
Wow, das sind ambitionierte Ziele.
Genau.
Ich bin eher die Option Europapark, Rodelbahn dort, aber es kommt Matterhornbahn. Genau. Ich finde es so einen sehr schönen Berg, aber die Vorstellung dort rauf gibt mir, glaube ich, Albträume.
Ja, ich war vor zwei Wochen am Sonntag in Zermatt und finde das ganze Dorf sehr schön und habe gute Kolleginnen. Und es fasziniert mich einfach, der Berg.
Ich habe es auf das Guckershörnli-Fängs geschafft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist schon nicht zu vergleichen mit dem Matterhorn. Aber ich weiß gar nicht, jetzt wird es wirklich peinlich, aber den Matterhorn muss man sicher auch der klettern, oder? Das ist nicht, da kommt man nicht einfach nur zu Fuß auf.
Nein, man muss klettern.
Und du tust klettern aktiv jetzt schon?
Also ich tue viel wandern, ein bisschen aber kleinere 3000er Berge mache ich und weiss, dass Papa ist vor zwei Jahren Matterhorn war, was es braucht, welche Fähigkeiten. Und die attestiere ich mir doch im Klettern, dass ich dann am Brief komme.
Cool.
Vielleicht darfst du in der Nähe vom Matterhorn herlaufen.
Das ist natürlich eine blöde Frage.
Dass es nicht eine Leiter hat, wie ein Guckershörnchen, wo du näher zur Schweiz fahren rauf kannst.
Nein, ich habe es schon vermutet. Aber man hört ja immer so die Geschichten, dass da Kreti und Pläti da raufgehen. Aber das gibt es ja am Mount Everest von Leuten, die da Tourismus und so weiter. Das weiss ich gar nicht, wie das ist am Matterhorn. Ob es da eine grosse Szene gibt oder so. Ja, das nähert irgendwie die Leute aus irgendwelchen Ländern das Gefühl, mal wäre noch cool dort rauf. Quasi so mit der Einstellung, die ich jetzt auch hatte. Kann man
Jeder Berg wäre cool, wenn man da oben wäre.
Aber auch da gibt es das im Matterhorn, wo halt da eben Bergführer vielfach müssen den Kunden sagen, aber so geht es nicht. Und wenn du auch nicht ohne Bergführer einfach einen Brief darfst, weil es gleich der von der Hornli-Hütte uns auch kontrolliert wird, wer einen Brief geht.
Nein, ja, das habe ich despektierlich gemeint. überhaupt nicht. Aber ich bin ja noch nie da oben gewesen, darum weiß ich nicht, wie es ist.
Du lebst ja nicht in der Bergregion?
Nein, definitiv.
Und Schwarzenburg klingt mehr nach Burg als nach Berg.
Das stimmt.
Es geht zwar auch hoch rauf.
Genau, und eben das Guckershörnli ist noch. Das wäre mal etwas Einfaches, aber das Guckershörnli ist schon sehr schön.
Okay. Kennst du es sogar? Ja, aber nein. Ja.
Nicht mit Flipflops, hm?
Nein.
Das ist doch nicht mit Wanderschuhen.
Genau.
Also ich bin schon so viel mal, mein Grossvater hat uns immer mitgenommen für auf das Guckershörnli. Also dort will man mit Flipflops,
glaube ich, aufkommen. Das Guckershörnli ist bei Guckisberg und Guckisberg ist ja bekannt für das Vreneli. Genau. Ja.
Das ist zum Gurnigu-Gantrisch-Gebiet zwischen Thun und Bern.
Genau. Ich tue das eigentlich immer erwähnen. Weil mein Vater hat immer gesagt, du kannst in die ganze Welt, aber als erstes musst du auf das Guckershörnli.
Okay.
Das ist so der Nabu vor Welt eigentlich.
In für die Schwarzenburg.
Genau, für die Schwarzenburg.
Mein Grossvater war eben aus Schwarzenburg. Darum bin ich auch dort oben gewesen.
Genau. Hey, kommen wir zurück.
Genau.
zu deiner Geschichte. Wenn wir jetzt auf dieser Schwelle stehen von eben Ende und Anfang, kannst du sagen, vom Profileben, was hast du geliebt und was hast du, ein bisschen übertrieben gesagt, gehasst?
Geliebt habe ich sicher eben die Kollegschaften, die ich hätte dürfen machen, wo ich ja jetzt noch Kontakt habe, sei es zu anderen Fahrern oder eben zum Betreuerstaff, wo ja, du verbringst mehr Zeit mit denen eigentlich, mit ihnen wie einem Masseur, anstatt dass sie daheim mit der Familie sind. Da im Namenrennen eigentlich deine Bezugspersonen, wenn es dir gut läuft, wenn mit ihren Erfolgen feierst, aber was da wie Psychologen sind, wenn du bei ihnen auf dem Massagetisch bist und wieder mal sagst, wie scheiße wo der Tag war und was dich dort probieren aufzumuntern und für dich da sind, sei es mit einem offenen Ohr oder auch mit den motivierenden Worten und sicherlich neben den Leuten, die man kennenlernen hat, auch zu reisen, was natürlich wunderschön ist. Verschiedene Länder, wo ich sonst wahrscheinlich nie hinkommen durfte, die ich bereisen durfte, die ich schöne Sachen sehen. Sicher so ein bisschen die Highlights und eben vor allem auch eben das, was der Charakter was formt, dass eben die Eigenschaft, eben der Sport, der sicherlich viel zum Leben nachher beitragen tut.
Und was hat er gestunken?
Das schlechte Wetter und eben auch, wenn man dann müsste trainieren, wenn es vorne kalt ist, wenn es regnet, wenn man absolut keine Motivation hat oder ganze Stürze, die ganzen Unfälle, andere gesundheitliche Probleme, was es gegeben hat, wo man ja, muss Operationen über sich ergehen und was dann wieder Zeit braucht, um wieder zurückzukommen, was wieder Geduld braucht und die Rückschläge, die dann halt dadurch mitkommen.
Du hast gesagt, aber zu reisen und so an Orten herzukommen, man sieht ja dann doch, sagen wir, recht mit dem eigenen Blick auf dort, wo man ist. Und zum Beispiel, wenn man halt während der Rennen, kannst du ja nicht so zum Beispiel die Pässe geniessen. Hat es bei dir auch Momente gegeben, wo du irgendwie in der Welt oder im Giro warst, wo du denkst, hey, hier will ich mal noch zurückkommen und mal einfach für mich fahren? Gibt es so einen Moment? Oder du hast gesagt, hier will ich mal in die Ferien, ohne Velo? Oder?
Genau, das hat es euch gegeben. Also zum Beispiel jetzt im Giro, wenn du gesagt hast, in den Dolomiten und so, da haben wir mal einen Ruhetag gehabt, von der zweiten auf die dritte Woche, wo ich sicher gedacht habe, das ist schon ein cooles Gebiet hier, weil ich sicherlich noch mal zurückkomme. Australien, wo ich mal vor Weihnachten schon gegangen bin, wo ich anderthalb Monate in Australien war, wo ich wirklich vorher trainiert habe und ja, da das Leben genossen habe. Und sicher auch da, wo ich gerne mal wieder zurückgehe. Genau.
Du hast vorhin auch die Bekanntschaft und die Freundschaften angesprochen. Ich nehme an, du hast heute noch Freundschaft oder Kontakt mit Kollegen, die jetzt noch Profis sind. Ist das so?
Genau, das ist so, ja.
Und kannst du uns direkt sagen, hat sich die Freundschaft verändert? Das stellen wir auch nicht nur einfach vor, weil quasi du noch nicht Profi bist und sie sind noch Profi und ja.
Also man sieht einander sicherlich viel weniger. Also eben früher sieht man einander immer mal wieder beim Rennen regelmäßiger und jetzt sieht man einander halt in das vielleicht einmal in der Off-Season nach der Rennen, in das im November und nachher halt in der Tour de Suisse oder Tour de Romandie, wenn es dazu will, dass die Fahrer auch da sind und sonst sieht man einander halt schon viel weniger. Aber eben mit dem Nattel, wo man eigentlich einander schreiben kann und so gleich den Kontakt kannst aufrechterhalten und miteinander immer noch Kontakt hast.
Was ja im Radsport auch noch speziell ist, wo ich immer auch halt in der Tour de Suisse, wo wir ja nahe dabei sind, auch immer so ja, mit einem Schmunzel oder irgendwie schön finde, das so zu beobachten ist, wie es im Radsport so sehr viele Freundschaften gibt, die eigentlich sozusagen parallel oder quer durch Teams durchgehen. Manchmal sind sie halt, weil man Team gewechselt hat, aber auch sonst, es gibt oft vor den Rennen, sieht man, wie Fahrer zusammen mega ja, fröhlich zusammen reden, die aber oft eben gar nicht zusammen im Team sind. Wie hast du das auch so gehabt, dass du so Freundschaften mit Fahrern hast, aber wo du gar nicht im gleichen Team bist? Oder ist das etwas, wo ich so einen kleinen romantischen Blick drauf habe von uns? Oder wie
Nein, hast du das ist effektiv so. Aber vor allem, wenn du halt im Team bist, mal ein, zwei Jahre und einer wechselt dann nach einem Jahr. Oder vor allem wir Schweizer Fahrer untereinander, was sicherlich immer noch näheren Draht zueinander haben und wo man schon unsere Nachwuchskategorien schon über die mehrere Jahre kennt, wo sicherlich eben die Kontakte sind oder auch wenn man aber mal zusammen mit einem anderen Fahrer in einer Spitzengruppe ist und da zusammen ja, den ganzen Tag vorne verbringt, vielleicht eben der durchkommt, der gleich auf eine Art verbindet und wo dann so Kollegschaften können entstehen.
Du hast vorhin die Tour de Suisse erwähnt, wo du deine Fahrerkollegen oder ehemaligen Mitarbeiter siehst. Was machst du genau Tour de Suisse? Du bist Chauffeur. Erzähl mal ein bisschen,
was genau, ist das? Genau, also Tour de Suisse habe ich die Chance, schon das zweite Mal, als ich da vorbei war, jetzt im 24. hoffentlich das dritte Mal, wo ich eigentlich von einer VIP, vor allem eigentlich von Primeo, vom Hauptsponsor, jeden Tag drei andere Gäste darf im Auto haben und eigentlich den Tag als Rennradprofi und auch das Rennen eigentlich darf näher bringen und da eigentlich auf Rennstufe die Gäste darf im Auto dabei haben. Und nachher dann schauen wir eigentlich immer, dass wir ein bisschen zwischen Spitzengruppen und Feld ist, darf 5 halten und eigentlich, dass die Gäste eigentlich das Renngeschehen wirklich heute noch dürfen miterleben.
Sind das Promis oder sind das einfach gute Kunden jetzt von Primär oder was sind das für Leute in deinem Auto?
Genau, also grossteils sind eigentlich grosse Kunden oder gute Kunden von Primeo, die sicherlich auch die meisten die ein bisschen radsportaffin sind, die auch wissen, auf was sie sich einlernen und auch gerne mal den Tag eben mit uns mit verbringen und auf einen Arbeitstag oder auf einen freien Tag verzichten und dann mit uns mitfahren.
Aber hat es auch schon jemanden im Auto, der, so wie ich vorher beim Matterhorn, dir auch mal eine Frage gestellt hat, wo du innerlich ein bisschen schmunzeln musst?
Genau, das ist euch schon vorgekommen, weil man auch gemerkt hat, eben, dass er 0,0 von Radsport eigentlich weiss, aber gleich sehr fasziniert ist und dann wirklich Fragen stellt, wo man sich selber mal überlegen muss, wo man jetzt eigentlich vorher tagtäglich damit hat angesetzt, aber nachher mal ja, muss überlegen. Genau.
Wie ist es denn so, mit dem Auto so ein bisschen auf Rennstufen fahren? Kommt da manchmal schon ein bisschen wieder das vielleicht so ein Rennfahrer gehen, oder? Das sieht teilweise schon recht zügig unterwegs, oder wenn wir uns halb kreuzen oder sehen, ja, ihr seid schon auch fleissig und schnell unterwegs.
Genau, es ist sicherlich eben beides. Vor der Jahren haben wir gesagt, auch ein gewisser Wehmut, der dann drin ist, dass eben nicht mehr dabei kannst sein. Aber nachher sicher auch zu gehen, wenn du schaust, dass in einem heissen Moment eben mal in einer Spitzengruppe da sein, wenn es ihnen von Abfahrt im Brie geht und dann probierst an der Spitzengruppe dran zu bleiben, für wieder mal den Renninstinkt ein bisschen näher zu kommen und nicht in einem wie schaust, dass du einen genug grossen Vorsprung hast und dann war unten am Tal wieder 5 Minuten wartest, bis die Fahrer da sind, sondern auch dass du schaust, dass wirklich den Gästen ein bisschen zu rennen kannst zeigen und auch mal ein bisschen ja, schauen, dass Action bietet.
Aber du fährst selber?
Genau, ja.
Weil, ich weiß gar nicht, ob du schon mal mit dem Auto mitgefahren bist, weil du bist immer mit diesem dreirädligen Dörf unterwegs. Ich bin, jedes Jahr habe ich irgendwie das Glück, eins zu mal dürfen mitfahren und ich vergesse es niemals. Das erste Mal, glaube ich, nein, es war nicht das erste Mal, aber das erste Mal, als ich bei einer Bergetappe im Auto mitgefahren bin, werde ich mein Leben nie vergessen. Start in Gstaad. Und dann hat irgendwie das Feld keine Fluchtgruppe gehen lassen. Und dann sind sie echt mehr oder weniger noch zusammen die Bio dort runter. Ich vergesse das nie mehr im Auto, die Geschwindigkeit. Und dann kommen ja die ganzen Inseln, wo ja einfach, das ist ja nicht bauen für mit dem Auto, mit einem 100er zu fahren oder mit einem 80er. Und ich habe mich hinten nicht angegurten, weil ich noch einen Film und Fotos und jetzt einfach nur so bam, bam, hinten, links, rechts, hin und her geschlagen. Das kann sein. Das
ist nicht bei schon Ankunft. Bei Ankunft hat es geschifft. Christopher Juliensen hat dann gewonnen. Das war ja, bei Ankunft. Ach,
genau. Also das war am nächsten Tag. Wir sind auf Leukebad. Und es ist wirklich, wir sind, glaube ich, eine Stunde zu früh angekommen. Leukebad. Also irgendwann hat Mami auf Leukebad mal anrufen und sagen, hey, seid ihr bereit? Und also, ich weiss nicht, wie viel du sonst Auto fährst. Aber ich habe mir dann wirklich so gedacht, wow, eigentlich ist es sicher gut, wenn die Person als Autofahrt Velo-affin ist, aber ehrlich, müsste ja noch irgendwie eine Rallye-Pilotenausbildung haben. Also wie hast du das erlebt, als du das erste Mal mit dem Auto unterwegs selber bist gefahren?
Genau, es ist sicherlich sehr speziell, weil eben wie du sagst, vor allem wenn da keine Spitzengruppe geht und das ganze Feld geschlossen ist, wo ein passende Ski fährt, also dann müsstest du schon, aber entweder fährst du genug früh vorne weg, dass du nachher ein relativ gemächliches Tempo kannst fahren oder wenn du im Rennen bist, dann ja, kann es einmal vorkommen, dass einem Gast ein bisschen schlecht kommt. Genau.
Also das würde mir definitiv passieren. Also ich war froh, habe ich dort nie mit müssen. Ich habe immer sehr gespannt an Schilderungen zugelassen. Gibt es da auch so, es gibt ja mehrere so VIP-Fahrer, gibt es da auch so Rennen untereinander?
Es gibt sicherlich solche, die nicht gerade unbedingt nach dem anderen wollen sein und dass es so kleine Spielereien gibt, wer will jetzt wählen, wieder reinladen und wer will inner geht's, aber Rennen haben wir da doch noch nie gemacht.
Aber ich höre da schon so eine Art Hierarchie raus.
Genau, das ist sicherlich eine gewisse Hierarchie bei dem dabei. Also eben, man hat dort Erfahrener, die die Strecken immer ein bisschen besser kennen. Aber es ist ja schön, eben, wenn der Walliser Etappe war, haben die Erfahrenen wir ein bisschen zugelassen, was Sinn macht zu überholen, was es eine kleine Abkürzung gibt, für wieder mal das Renngeschehen zu überholen. Und da ist sicherlich der, ja, der Lokalinstinkt und das Lokalwissen, was wieder hilft. Und der auch, dass die Eingesessenen den mal dem Jungen hören.
Aber ist das dir als VIP-Fahrer, die der sozusagen hat der vor der Rennen auch immer so ein bisschen Briefing?
Genau, also wirklich den Tag vor der Tour des Suisse, also morgen vor der Tour des Suisse, ein Briefing auf einmal von der UCI und nachher eigentlich jeden Tag vor der Etappe wir untereinander wieder ein Briefing für die Strecke anzuschauen, für eben so zu besprechen, wo es sinnvoll ist und halt eben ja, kein Risiko für die Fahrer zu gehen, weil das ist halt immer Priorität und dass man lieber mal die Vorsicht warten, mal der Gast hat eine heisse Szene immer zu zeigen, ein bisschen eher ins Ziel fahren tut, statt in einem entscheidenden Moment nicht mehr weg zu sein.
Also ihr merkt auch hier beim inoffiziellen Tour de Suisse Podcast bekommt ihr recht viel mit über, was geht während der Tour de Suisse. Kilian Frankini, kommen wir nochmal schnell so ein bisschen zurück auf den Moment, wo die Karriere vorbei war. Was hast du dann gemacht? Du hast gesagt, im Dezember war so ein Moment gewesen, wo du hast gesagt, jetzt hören wir. Oder jetzt höre ich, hast du dann gesagt, okay, jetzt gibt es mal ein paar Monate einfach Ruhe, jetzt mache ich mal ein paar Sachen, die ich einfach unbedingt will. Oder hast du dann schon, wie das nächste abhält?
Es war eigentlich so, ich bin eingeladen worden vom Kiwanis Club Oberwallis, für da über mein Leben, also meine Profikarriere, einen Vortrag zu halten. Und ja, am Schluss eigentlich eine Folie gezeigt, wo ich im Krankenbett bin, mit 3 verschiedene Fragezeichen, aber entweder, dass bei dem Team, wo ich jetzt bin, dass es da nochmal einen Sponsor gibt, dass es ein anderes Team geht oder eben, dass die Karriere fertig ist. Und der Präsident von dem Club hat mir nachher beim Nachtessen, wo ich geladen war, gesagt, ja, Skisuche für Raiffeisen immer gute Leute, wenn es dann mit der Karriere effektiv fertig sein sollte, ja, wieso nicht einmal zu ihnen kommen, mal schauen, was ich da für Aufgaben habe. Und dann ist es gleich eben, der 1-2 Monate nochmal gegangen, weil der Vortrag war innen im November gewesen. Und innen wenn im Ende Januar haben wir gedacht, ja, jetzt schreibe ich den mal. Und nachher bin ich auf einen Kaffee vorbeigegangen und dann hat mir das eigentlich noch Interesse geweckt. Und dann dachte ich, ja, dann schicke ich mal die Bewerbung und schaue, was zurückkommt. Und wenig später bin ich zum Gespräch eingeladen worden und hat eigentlich auch direkt geheißen, ja, wenn hast du Zeit zu.
Und wie ist das, wenn man sich jetzt vorstellt, aber Mitte Januar, weißt, bevor du geschrieben hast, wie sind deine Gefühle? Weißt du, wie denkt, hey, Mist, ich tue es ein bisschen übertrieben, aber weißt du, wie denkt so, Mist, ich habe ja eigentlich gar nichts, ich bin in die Schule, dann habe ich Velo gefahren, was mache ich jetzt? Also, weißt, was sage ich denn bei der Raiffeisen? Nicht so einen normalen, wie sagt man, Werdegang, Lebenslauf. Oder hast du dann auch schon gedacht, hey, aber Moment, ich habe ja doch auch sehr viel, der Radsport hat mir auch viel gebracht. Weißt du, ist das so ein Mischfeel gewesen oder ist es mehr so im ersten Moment so, Mist, ich liebe, dass es dem die Chance gibt, aber es ist ja noch fast ein verrückter Schritt, wie du vom Lokalradclub zum Development-Team von BMC bist?
Nein, sicher ein bisschen beides gewesen. Also auf einer Seite eben, man hat mich hier einander erkannt, eben, ich bin der erste Oberwalliser Radrennprofi gewesen und das Oberwallis ist klein, also der Name war sicher viele geläufig und als Sportler wissen sie eigentlich, eben, der ist ehrgeizig, der ist zielorientiert, der ist pflichtbewusst und sie haben dann wahrscheinlich im ersten Gespräch herausgespürt, was ich für Charaktereigenschaften habe und haben mir vor dem Gespräch, eben, das war eigentlich mein erstes Bewerbungsgespräch, sicher auch mit den Gedanken gemacht, was wird da überhaupt gefragt. Also hat die Schwester da gefragt, sie hat schon 1-2 Praktikumsschicht beworben und haben mit ihr darüber geredet. Und nachher dann gleich an das Gespräch ein bisschen unvorbereitet gegangen. Und auch meine Tätigkeiten, die ich nachher in einem Job werde ausführen, eigentlich nicht gewusst, was das wird sein, wie ich da überhaupt reinkomme. Aber dann ja, hat es mindestens viel gepackt und dann dachte ich, ja, wieso nicht? Weil wenn aber es war etwas zu Ende gegangen ist, habe ich gleich dann direkt weitergeschaut und nicht mehr dem Radprofi sein nachgetrüret, sondern eigentlich vorausgeschaut.
Und das, sorry, wenn ich das so ein bisschen eklig nachfrage, aber das ist dir wirklich gut gelungen? Oder hat es schon auch die Momente gegeben, wo du hier auf dem Sofa bist geguckt hast und denkst, ah, ich habe mir das eigentlich alles anders vorgestellt?
Die Momente hat es sicher auch gegeben. Mhm. Ich bin dann mit 28, eigentlich der, wenn die Profis die Resultate zeigen, waren sie eigentlich in Top-Niveau sind, Top-Form. Und plötzlich ist es einfach fertig. Und haben wir sicher auch gedacht, aber ich wäre jetzt in dem Alter für ihn, es war gute Resultate zu fahren. Und jetzt ist es mal einfach fertig. Und das ist sicherlich auch schwere Momente gewesen, wo ich ja, viel daran gedacht hätte, aber jetzt in zwei Spanien mit Trainingslager zu sein und aber nächstes Jahr in Swie wieder durch das Swiss zu fahren, wo es mal so weit weg war, was sicherlich nicht immer einfach war.
Und du hast schon gesagt, du hast viele verschiedene Sportarten so ausprobiert, und Sachen, die du nicht mehr können oder dürfen. Was ist denn passiert mit dem Velo näher?
Das Velo habe ich eigentlich dann gleich, wenn es Frühling ist, wurde, habe ich es ja, so ein, zwei Mal pro Woche dann im Arbeiten für Raiffeisen eigentlich ein Kollege, wo ich auch jetzt noch ab und zu zusammengehe, Velofahren ist eigentlich dann viel über Mittag oder nachher, wenn Sommer oder Frühling auch mal am Abend uns noch. Ich bin dann vom Veloclub hier, vom VC International Präsident geworden, wo ich eigentlich die Leidenschaft zum Radsport gleich weiter pflegen kann und wo ich gleich immer noch die Verbindung habe zum Radsport, ja.
Ich wollte vorhin noch schnell einhaken, weil wenn es gerade so ein bisschen um Wehmut ist gegangen, gibt es da irgendein spezielles Rennen oder irgendeinen speziellen Erfolg oder etwas, wo du vielleicht wie am meisten wie noch denkt hast, Mist, jetzt ist es fertig, aber ich hätte doch eigentlich unbedingt noch wollen, irgendetwas Spezielles, hat es das gegeben oder ist es mehr grundsätzlich, eben, dass du denkst, hey, mein Potenzial ist einfach noch gar nicht ausgeschöpft?
Ja, sicherlich, aber wie vorher gesagt, die beiden Etappenrennen, aber 4 und 5 am Giro d'Italia, wo nachher der mehrfach daran denke schon, was wäre ich gewesen, wenn ich aber da in der Spitzengruppe mehr Erfahrung hätte gehabt, wenn ich nicht nur gepusht hätte, dass wir unbedingt durchkommen, sondern eher mich ein bisschen hätte zurückgehalten, ein bisschen Kraftreserven noch gespart hätte, wäre vielleicht am Ende mehr möglich gewesen. Und was wäre ich gewesen, wenn ich jetzt so zum Beispiel eine von beiden Etappen gewinnen könnte, wäre vielleicht alles ganz anders geworden. Und so Sachen, wenn du dir schon hinterfragen tust, oder auch eben durch das Swiss Wochenende, wo im Goms war, wo er Heimat war und was sicherlich sehr speziell war für mich, wo ich ja, die drei Pässe durfte im Rennen fahren, die ich sonst in unzähligen Trainings gemacht habe, was sicherlich Highlights sind, wo ich auch noch gute Erinnerungen habe.
Das war ja dann ein Zeitfahren, oder? Und dann eben die drei Pässe, wo ja, wir haben beim Herrenfahren immer darüber geredet. Und jetzt ist das nach wie vor so, also du gehst noch gerne auf das Velo oder, und verfolgst auch den Radsport?
Genau, verfolgen tun auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade letzte Woche, wo dort parallel drei Rundfahrten zur gleichen gelaufen, wo ich sicherlich am Abend immer die Resultate habe angeschaut oder auch ein bisschen die Highlights dort verfolgen. Oder sei es von einem Kollegen, eben, dass ich schaue, wie es ihnen geht. Wenn sie wieder so einen Erfolg einfahren, das kann ich sicher verfolgen. Und im Frühling da wieder eigentlich gerne vorne gehen. Die Rolle, die ich nicht aufgestellt habe, weil ja, im Winter wirklich viel Sport gibt, was man sonst machen kann und nicht unbedingt daheim auf der Rolle muss sein.
Und wenn dann so ein früherer Teamkollege wie zuerst gerade Mauro Schmidt gewinnt, dann kannst du dich auch wirklich wieder voll freuen, nehme ich an. Das ist wie genug Distanz, dass du nicht denkst, oh Mist, wir sind doch mal zusammengefahren.
Genau, nein, da freue ich mich dann wirklich. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt, wenn er in Australien gewinnt, das Rennen, das ich selber euch durfte fahren, ja, ist dann wirklich die Achtung vor ihm, aber ein schweres Rennen, das er da gewinnen kann. Und das ist schon cool. Und dann habe ich da freut für ihn.
Und hast du ein Lieblingsrennen gehabt oder eine Rundfahrt, die speziell ist ans Herz gewachsen?
Das war sicher durch den Swiss gewesen, wo ich jedes Jahr, wenn ich die Chance bekam, sehr gerne gefahren bin und wo ich immer stolz war, am Start zu sein.
Wow, wir haben jetzt eine rechte Reise mit dir dürfen machen. Du hast es da mitgenommen. Ich weiss nicht, hat dir noch eine offene Frage, etwas, oder noch etwas ansprechen wollte? Ich finde, ja. Es ist recht, du hast uns sehr, sehr tiefe Einblicke gegeben. Merci vielmals.
Ja, danke auch. Seid ihr hier zu mir zu Besuch ins Wallis gekommen?
Das Fondue Raclette ist schon leer.
Genau, das ist schon lang. Das ist schon lang, genau. Und wir haben ja so ein bisschen angefangen mit dem Lokalen, mit dem Schuhplatz vom FC Nater, so da gerade nebendran ist und so weiter. Ich werde jetzt auch noch hören mit der lokalen Frage. Auf dem Weg daher in dem Bus, eine Station ist Amerika. Ist die Station, heisst Amerika. Was hat es auf sich mit diesem Stationennamen?
Das wisst ihr nicht einmal, genau. Das ist Station Amerika. Und wo der Ortsteil eigentlich, ja, nach Amerika getauft ist, aber was genau dahinter steht, wisst ihr nicht
einmal. Also das ist auch das Quartier, das so heisst?
Genau, ja. Das ist eigentlich das Quartier.
Ah, lustig. Ja. Das müssen wir mal nachschauen.
Eventuell hat es ja etwas mit deinen spannende Amerika-Erfolge zu sein. Es hat gefunden, der junge Mann, dann wird über ein Quartier, hat sich vielleicht am falschen Ort angeschrieben. Genau. Und Spaß. Musst du mal noch suchen. Vielleicht stellt ja, dir vielleicht. Irgendwo. Für einen Kind.
Nein, ich wüsste wirklich den Zusammenhang nicht.
Also, das finden wir noch, das finden wir noch raus. Und wenn wir es rausfinden, wir machen es so. Folgende Idee, wir haben ja die Playlist, die wir werden machen. Fondue Lüdü, Bus 33. Und wenn wir es rausfinden, und das finden wir sicher raus, dann tun wir dort eins quasi Lied. Ah oh, nein, warte, aber das geht nicht. Wir können es nicht durch. Wir
können das Lied machen.
Ja. Also wir werden euch auf jeden Fall auf irgendeinem Weg, wahrscheinlich über Social Media, werden wir euch das noch aufklären. Weil die nächste Folge, das kann man jetzt schon sagen, das ist, ihr wisst ja, bei uns geht es manchmal
Schlag auf Schlag.
Schlag auf Schlag und manchmal schon nicht. Oder das einfach die Schläge weit auseinander.
Genau, wir bleiben ein bisschen im kulinarischen Rahmen und wir gehen vom Fondue zum Kuchen.
Und kannst du uns da schon ein bisschen mehr erzählen? Das ist eine Folge, die du machst, Jan.
Ja, die nächste Bus 33 Podcast-Gast ist die Emma Pooley, die uns bei Kuchen ein bisschen über ihre sehr aufregende Karriere, aber vor allem auch über ihre zweite grosse Leidenschaft, über das Backen, mit wird nehmen.
Wunderbar, wir freuen uns sehr. Noch herzlichen Dank. Kilian, hast du noch Fragen? Wir haben jetzt ganz viele Fragen gestellt an dich. Hast du eigentlich noch eine?
Ja, hat es gefallen hier bei mir und das Fondue geschmeckt.
Also das Fondue war sensationell. Es ist jetzt nicht einfach nur geschleimt, sondern es war wirklich wahnsinnig gut.
Oh, also nicht Walliser. Wir kommen euch 2 oder 3 oder 4, 5 Wochen sehr gerne wieder mal auf ein Fondue.
Genau.
Das ist gut. Seid herzlich eingeladen.
Und ich bin natürlich sehr gespannt auf die Matterhorn-Besteigung.
Halt dich auf dem Laufenden.
Wunderbar. Merci vielmals, Kilian, für das Gastgeber sein und dass wir da sein dürfen. Ich habe wie immer zum Schluss noch ein paar Worte mitgebracht. Und zwar habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht zum Hauptthema vom heutigen Abend, nämlich so zu dem Neuanfang, zu dem Wechsel. Und ich glaube, mit dem hören wir. Ist das gut? Also. Es ist neu, es ist anders. Es ist neu, es ist frisch, es ist neu, es ist aufregend. Es ist neu, es macht Angst. Es ist neu, es geht nicht. Es ist neu, ich will das nicht. Es ist neu, komm, lass sein. Es ist neu und darum so gut. Es ist neu, ich habe keinen Mut. Es ist neu, es kommt schon gut. Es ist neu und schon gleich schauen, gar nicht mehr so neu. Mach Türen hinter dir zu.